Hey Simon.
Alter, ich dachte, du rülpst. Moin.
Moin. Grüß dich, du auch hier?
Ja. Alter, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich habe so viel Pide gegessen und Sucuk mir angeguckt.
Hast du? Also Pide, hast du Pide gegessen?
Ja, auf dem Foto und jetzt gerade noch.
Aber wen haben wir heute da?
Mikey oder Michi, wie ich gerne sage.
Oder Michael.
Ja, er hat uns auf jeden Fall schon mal das Passwort vom Instagram-Account für Münster for Life verraten.
Ja, stimmt.
Also auf jeden Fall mal jetzt schon mal in die Folge rein.
Dann machen wir nochmal so einen schönen Takeover, ne?
Ja, Instagram Münster Takeover.
Ja, Michael Mike Schmitz war zu Gast. Ich glaube, ein sehr prominenter Gast, auch wenn man ihn eigentlich gar nicht so kennt, denn er ist der Mann hinter...
Ja, der Mann hinter Münster for Life. Man kennt es von Instagram, auch noch auf Facebook, aber hauptsächlich jetzt. Hauptkanal, würde ich sagen, ist wirklich Instagram. Und er hat eine krasse Hip-Hop-Karriere, zumindest im Management hinter sich. Wir haben erfahren, dass er Eminem interviewt hat zum Beispiel. Und nicht nur den.
Und kennt. Ja, nicht nur interviewt hat, er kennt ihn auch so. Mit dem auch anscheinend so ein bisschen abgehangen. Also toller Gast. Ich finde sehr facettenreich. Also es ist ja tatsächlich so, Münster for Life, der in Münster ankommt, der in Münster lebt, kommt gezwungenermaßen mit dieser Brand, mit diesem Label, mit diesem Lifestyle irgendwie in Verbindung.
Sei es auf der Straße, weil jemand ein Shirt trägt oder eine Cap, die siehst du auch überall, oder eben in den sozialen Medien.
Genau, aber die wenigsten wissen eigentlich, wer dahinter steckt und wer einer der Mitinitiatoren ist. Man darf das nicht vergessen, das ist natürlich auch ein ganzes Team, was da dran steckt. Aber es war super spannend, mal so seine Sicht der Dinge zu hören, dass er Urmünsteraner ist, dass er eine Berliner Vergangenheit hat.
Warum er zurückgekommen ist und vor allem, was Heimat für ihn bedeutet.
Genau. Und wie er Münster sieht, wie er die Entwicklung von Münster sieht. Das war wirklich ein ganz tolles, sehr angenehmes, ehrliches Gespräch mit ihm.
Das ist so ein Satz, deine Stimme war nach oben, als ob noch was kommt.
Nee, ich bin extra von der Tonalität nach oben gegangen, aber ich dachte, du setzt jetzt ein.
Ach so. Und was mich besonders gefreut hat, A, es gab Geschenke. Und B, es gab was zu feiern.
Ja, endlich mal wieder einer, der Geschenke mitgebracht hat.
Denn wir hatten 10 Jahre Münster for Life zu feiern. Somit war es eine Jubiläumsfolge, zumindest für Münster for Life.
Korrekt. Das ist schön, das ist schon die zweite gewesen, ne? Blue Safety, auch dieses Jahr 10 Jahre.
Ja, stimmt. Und wir feiern ja auch bald Jubiläum, habe ich dir ja schon gesagt. Vielleicht gibt es da eine extra Folge. Mal gucken.
Ja, wir schauen mal. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge und wir freuen uns
auf die nächsten 10 Jahre.
Korrekt.
I got these voices in my head, they're getting louder every day. Somehow I like the way they sound.
Das ist Eskaliert, der Interview-Podcast mit Simon und Daniel. Powered by Digital Hub Münsterland.
Eine schöne Tasse Kaffee.
Läuft das schon, oder?
Weiß man nicht.
Okay.
Eventuell.
Man guckt auf den Mann mit dem Laptop.
Ja.
Okay.
Möchtest du was trinken? Lieber Gast.
Gerne Wasser.
Nee. Wasser?
Das ist ja nicht dein,
wir haben alles auch dabei. Finne Beach Brew, ist alkoholfrei.
Aber ist alles nicht kalt.
Finne Beach Brew ist kalt. Lieber Cola ist kalt.
Ja.
Okay. Öffner liegt auf Töffes. Affektschorle. Ja. Ach, guck mal hier. Profi.
Ja.
Also, und ich krieg nichts. Was möchten Sie denn, Herr Schlemereier?
Ja, gerne.
Innovate.
Sag ich doch, bei 40 Grad. Gerne eine schöne Tasse.
Und wo ist deine Milch?
Kaffee, die ist hier.
Bist du Norddeutscher oder tust du nur so?
Er tut nur so.
Okay.
Hallo?
Okay.
Ich komme
von der. Oh.
Einschenken muss auch gelernt sein.
Oh, Insel. Oh, nee, na komm schon, jetzt hier, mach mal. So, bevor wir hier jetzt erstmal lang um den heißen Brei drumherum reden, begrüßen wir doch den Mann, der für Münster steht, wie glaube ich persönlich, kaum ein anderer, aber, das große Aber, während ich hier gerade den Kaffee einschütte. Man kennt ihn eigentlich gar nicht, sondern man kennt eigentlich in Anführungszeichen nur die Brand, nämlich
Münster for Life, irgendwie so.
Ja, ist das richtig?
Münster ich glaub schon.
Münster for Life, Münster for Love. Ich dachte Münster for Love. Nee, Münster for Life, genau. Spaß beiseite. Michael Mike Schmitz. Guten Tag.
Moin, moin.
Wir begrüßen dich bei uns im Digital Hub und freuen uns, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
An diesem sonnigen Tag in diesem stickigen Raum.
Es geht ja sogar hier drin.
Noch.
Okay.
Warte mal, bis wir hier ein paar Minuten drin sitzen.
Drei Gorillas gleich hier.
Okay. Nee, ist wirklich so, weil wir müssen auch die Klimaanlage hier ausmachen, denn das wird leider teilweise mit aufgenommen. Und das ist nämlich nicht so schön. Und wir versuchen ja, die bestmöglichste Soundqualität zu erzeugen. Und deswegen ist es so, wie es ist. Da müssen wir durch.
Ich habe extra eine lange Jeans an, weil ich dachte, fürs Foto muss ich seriös aussehen.
Völliger Quatsch. Ich nehme Schuhe an.
Okay.
Okay, zweimal kurze Hose barfuß.
Sonst hätte ich auch meine kurze Joggingplinte angezogen.
Sollten wir vielleicht vorher reinschreiben, dass wir keinen Dresscode haben. Hast du Tücher geholt, Simon?
Ja, ich habe Tücher.
Kann ich eins haben?
Ein Tuch?
Ja. Mike, wie geht's dir? Das klingt so braun gebrannt. Du siehst so aus, als wenn du Urlaub warst. Das ist wahrscheinlich nicht so.
Gartenbräune.
Ah, okay.
Wir haben immer Tücher.
Bei mir ist es ganz praktisch. Ich brauche so 1-2 Tage im Frühjahr im Garten und dann habe ich so meine Bräune und die bleibt den ganzen Sommer über.
Ich wollte gerade sagen, das ganze Jahr.
Ich kann mich jetzt auch noch 10 Tage in die Sonne am Stück legen. Ich werde dann auch nicht brauner. Ich brauche diese 2 Tage im Frühjahr und dann habe ich meine Jahresbräune und dann ist gut. Also passiert auch nicht mehr.
Sehr effektiv auf jeden Fall.
Ja.
Ja, Daniel, da stinkst du gegen an, ne? So braun bist du nicht heute. Ja,
und du?
Dafür
ich bin braun.
Ich war noch nie in Urlaub. Ich mag es aber auch tatsächlich nicht. Ich bin nicht so der Sonnenanbeter.
Ich auch nicht. Knalle Hitze brauche ich auch nicht unbedingt. Nee,
also jetzt kommt so langsam die Zeit, da fange ich an zu sterben. Aber Simon, wollten wir nicht noch singen jetzt?
Ja, wir wollten eigentlich sagen, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday.
Liebes Münster for Life Team.
Happy Birthday to you. So, und wir haben natürlich auch Geschenke mitgebracht,
ja,
die du in Empfang nehmen darfst. Ich und die sind heute für den Konsum. Was?
Hast du bestimmt gehört bei Wessi. Der hat uns immer was geschenkt. Einer wenigen Gäste, der uns geschenkt hat.
Mir ist vorhin noch eingefallen, bringen die Leute eigentlich Gastgeschenke mit? Nee, oder
leider nicht.
Und Wessi hatte, glaube ich, was.
Ne? Ja, der hatte was.
Dann habe ich, genau, das hatte ich noch im Kopf, so, weil ich habe die Corona-Zeit mit euren Podcast verbracht. So.
Ja. Oh, super.
Und,
das hat mein Herz berührt, danke.
Ich bin sonst, wie gesagt, nicht der Podcast-Hörer. Definitiv nicht. Also egal, was für ein Podcast es ist. Ist auch mein erstes Podcast-Interview für mich selber heute.
Cool.
Aber das Mikro ist ja nicht ganz so fremd.
Dahinter bin ich halt sehr
offen. Genau.
Deswegen weiß ich, wie man sich davor verhalten muss.
Ja, cool. Wir haben uns ein bisschen schlau gemacht. Man kennt dich ja beispielsweise unter anderem vom Sucuk-Festival und Köfte und Pide sind ja wahrscheinlich auch ein Begriff. Wir waren einfach mal hier beim lokalen Kollegen um die Ecke, falls du Hunger hast. Wir haben verschiedene Variationen. Ich glaube, die wäre dann für dich. Da ist nämlich Sucuk, ne?
Alles.
Ist das Sucuk?
Free for all.
Genau. Türkische Knoblauchwurst ist das?
Genau.
Ja, genau. Dann haben wir, glaube ich, noch Spinat und...
Ja, was willst du denn? Willst du Spinat? Oder willst du die andere?
Erstmal gar nicht.
Machen wir erstmal danach, oder?
Aber
so.
Kalt wäre natürlich
gut.
Auch
scheiße. Sucuk geht auch kalt.
Das geht, ja, wollte ich gerade sagen, das geht alles. Das ist hier free for all. Jeder kann alles essen. Ja, ein bisschen Spinat, dahinter so ein bisschen Gemüse.
Wenn ihr Sucuk probieren wollt, gerne auch.
Jo. Und wenn du noch was Kühles brauchst, haben wir auch noch mal ein bisschen...
Woher wusstet ihr das denn?
Ja, wir haben Kontakte.
Es ist ja nicht so einfach, du hältst dich ja tatsächlich schon sehr raus. Also man liest und findet über dich ja nun tatsächlich nicht so viel, was ja auch irgendwie charmant, auf der einen Seite charmant ist, auf der anderen Seite, wenn man natürlich versucht, ein bisschen zu recherchieren, auch schwierig ist. Aber wir haben unsere Drähte.
Also das ist schon, gut, ich meine, ne? Ist jetzt nicht geheim, aber ohne, ich will es jetzt auch nicht nennen, weil darauf muss man nicht stolz sein. Aber das
es ist ein Energy Drink, der angeblich Flügel verleiht, aber er hat keinen Zucker.
Er hat keinen Zucker. Wie gesagt, ich finde die Marke nicht toll, aber ich bin halt kein Kaffeetrinker, obwohl ich kreativ bin, aber...
Es ist lieber Energy.
Ich brauche halt, genau, lieber. Ich brauche halt ab und zu was mit Geschmack und ab und zu auch leider auch was mit Koffein, um wach zu bleiben. Und es ist leider noch im Moment für mich die beste Variante, wenn ich nicht vielleicht irgendwann im hohen Alter das langsam auch mal auf Kaffee umsteigen sollte.
Wenn du priorisieren würdest, kommt Red Bull ganz oben oder trinkst du auch viel Kaffee?
Ich trinke gar keinen Kaffee.
Ach, gar keinen?
Das ist ja mein Problem, deswegen muss ich ja auf so ein... nicht so tolles Getränk umsteigen, weil ich halt ab und zu Koffein halt eben brauche. Und Cola ist jetzt auch nicht mehr so mein Ding, außer lieber Cola natürlich zuckerfrei, aber auch.
Brauchst du denn Kaffee bzw. Koffein, um morgens rauszukommen oder abends wach zu bleiben?
Nee, wach bleiben habe ich kein Problem mit, das kriege ich so hin. Mir eher um dieses, ich brauche morgens was, um in den Tag zu kommen, irgendwas. Aber jetzt auch nicht unbedingt Koffein, ich brauche was mit Geschmack morgens.
Haben wir, keine Sorge.
Ja. Stimmt. Aber wir sind jetzt stehen geblieben gerade bei dem Gesang. Warum haben wir denn Happy Birthday gesungen? Das ist ja die entscheidende Frage, Simon.
Ja, weil am 15.8., also ziemlich genau heute mehr oder weniger.
Korrekt.
Münster for Life 10 Jahre alt wird, richtig? Ihr feiert Jubiläum.
Offiziell 10 Jahre.
Offiziell 10 Jahre.
Ich kann gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen, was noch davor den 10 Jahren war.
Das hat uns auch erstaunt. Ich meine, wir sind uns ja schon ein paar Mal über den Weg gelaufen so und haben so ein paar Sätze gewechselt, aber das hast du wahrscheinlich fast mit allen Münsteranern irgendwie mittlerweile. Also ist das jetzt nicht sonderlich bemerkenswert. Aber da bekommt man ja auch schon mal ein bisschen was von dir mit, aber deine Vita, die ist ja auch mittlerweile sehr lang und vor allen Dingen auch, wie soll man sagen, sehr dynamisch, so was du alles gemacht hast. Also sehr interessant, also auch bei der Recherche musste ich halt auch echt 2-3 Mal wirklich sehr schmunzeln, als ich das gesehen habe, was du eigentlich so getrieben hast und machst. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und zuerst mal irgendwie die Frage, Simon.
Weißt du noch, wer am 15.8. im DFB-Pokalspiel gegeneinander gespielt hat?
Preußen gegen Wolfsburg.
Das ist korrekt.
Guter Mann.
Das Weil da ja fing es doch an, oder?
Das, ich sag mal so, da habe ich es online gestellt. Das meinte ich vorhin noch mit schon, es ging noch eigentlich viel eher los, unabhängig davon, was ich in Berlin getrieben habe, aber das Logo Münster for Life gibt es original schon, glaube ich, jetzt 14 Jahre.
Aber das ist das von dir oder wo kommt dieses Logo her? Weil das haben wir uns die ganze Zeit schon gefragt.
Sollen wir jetzt von vorne anfangen bei Münster for Life?
Ja, eigentlich müssen wir vorher noch anfangen, wo du eigentlich herkommst, oder? Steigen wir schon bei Münster for Life ein.
Ja, nein, lass uns das Ganze noch mal irgendwie bisschen
chronologisch
für die Zuhörer auch mal ein bisschen versuchen, chronologischer anzugehen. Bist du überhaupt Münsteraner? Wo kommst du her? Wo bist du geboren?
Bin definitiv Urmünsteraner. Ich sage auch immer, ich glaube, sonst könnte man Münster for Life irgendwie halt auch nicht betreiben. Klar könnte man das auch als Zugezogener betreiben, aber dann würde so ein Punkt in der Vita fehlen, eben dieses for Life von Anfang an bis zum Ende. Ich bin 1981 hier im evangelischen Krankenhaus in Münster geboren, bin dann aber nach 2-3 Tagen eben direkt nach Hause und seitdem bin ich Hiltrupper, bin in Hiltrup aufgewachsen, habe dort meine Schullaufbahn quasi durchlaufen und auch beendet und ja, bin in Hiltrup aufgewachsen und bin Urmünsteraner.
Aber wie ging's denn dann weiter? Du hast ja noch ein bisschen was anderes gemacht nach der Schule.
Genau, nach der Schule habe ich dann ganz schnell meinen Zivildienst angefangen, den habe ich sogar schon angefangen, da hatte ich noch nicht mal mein Abi-Zeugnis in der Tasche und meinen Zivildienst habe ich auch aufgehört, da war ich offiziell noch gar nicht entlassen, ich habe meinen ganzen Urlaub aufgespart und bin dann quasi noch während meines offiziellen Zivildienstes dann nach Berlin gezogen, weil ich was mit, wie sagt man es so schön, oder hat man vor ein paar Jahren so schön gesagt, was mit Medien machen wollte.
Tja.
Und in Münster hatte ich, muss ich gestehen, zu dem Zeitpunkt schon alles durch, nämlich. Weil es gab halt den Bürgerfunk bei Antenne Münster, den habe ich auch, glaube ich, 6, 7, 8 Jahre lang gemacht mit einer eigenen Radioshow. Und die Tagespresse, das war nicht so mein Ziel, wo ich hin wollte so. Und im Online-Bereich, das ging damals noch so ein bisschen los, das war alles noch in Kinderschuhen, das war schön, da konnte man bei Gewinnspielen online mitmachen und hat immer gewonnen, weil halt noch keiner mitgemacht hat. Ja. Genau, ich erinnere mich bei MTV, meinem damaligen, dann zukünftigen Arbeitgeber in Berlin. Die haben damals so Gewinnspiele gemacht, da saßen die noch alle in London. Ich habe bei jedem Gewinnspiel mitgemacht bei MTV London und ich habe jedes Mal gewonnen, weil ich glaube, aus Deutschland jedes Mal nur 5 Leute mitgemacht haben und eine E-Mail geschickt haben.
Was haben die damals verlost? Tickets oder was?
Ich habe original 3-mal damals die Squeezer-CD gewonnen. Kennst du noch Squeezer?
Ja, nee. Voll.
Komm gerade nicht auf den Hit, den sie hatten.
Ah, Squeezer.
Der eine wurde vor ein paar Jahren bestialisch ermordet, leider.
Okay. Ist er echt so?
Ja. Yeah. In Berlin so richtig zerstückelt und so.
Scheiße.
Squeezer, wie hieß der Hit? Die hatten auch nur einen Hit, also den Rest des Albums konntest du halt auch echt vergessen.
Mein Handlanger recherchiert, dafür ist er da.
Weißt du noch, wie man schreibt?
S-Q-E-E-Z-E-L.
Nee,
klar. Ist doch so.
Mit U? Ich glaube nur mit E-E.
Echt jetzt?
S-Q? Doch, nee, S-Q-E-E-Z-E-L.
Genau, ich hab's noch.
Aber hier steht auch zeitweise auch Squeezer mit Q.
Okay.
Steht hier gerade.
Auf jeden Fall die CD habe ich 3-mal gewonnen damals.
Und gute Musik oder nicht?
Ja, Eurodance, ne? Eurodance.
Ach, Jim Reeves.
Genau, Jim Reeves, der wurde in Berlin
Foltertod von Squeezer-Sänger Jim Reeves.
Genau.
Ach du Heiliger, da tun sich aber, boah.
Abgründe auf.
Wieso? Ich frage mich immer, wieso? Ist doch nur ein Sänger. Und für schlechte Musik muss man auch keinen bestrafen.
Ja, ich glaube, der war in irgendwelchen anderen Szenen unterwegs.
Das glaube ich.
Lassen wir das.
Also, frisch raus aus dem Zivildienst. Bist du Leute rumgefahren oder was hast du getrieben?
Ja, genau, ich habe Behindertenfahrdienst gemacht beim ASB. War auch mindestens, ich sage immer noch, eines der spannendsten Jahre meines Lebens so. Sei es für die Sozialkompetenz, die man so entwickelt. Plus wir hatten halt einen entspannten Fahrleiter. man hat gut Geld bekommen, hat noch zu Hause gewohnt, hatte nur irgendwie 4-5 Stunden Arbeit am Tag. Das war schon ein geiles Leben. So.
Konnte in Ruhe feiern gehen.
Und ich finde es auch immer noch schade, ja genau, und ich finde es auch immer noch schade, dass es den Zivildienst in Deutschland nicht mehr gibt. So.
Korrekt.
Das ist, also ich finde, das ist gerade so ein Land wie Deutschland, sollte das wieder zur Pflicht gemacht werden. Nicht der Wehrdienst, aber der Zivildienst. Auch für Mädchen und Jungs.
Gibt es da nicht Beweggründe wieder, dass es halt wieder kommt,
aber freiwillig? Ne? Es gibt Überlegungen. Ja. Also im Moment ist es freiwillig.
Ja.
Oder ne, freiwilliges soziales Jahr. Oder wie heißen die? Bundes...
Genau.
Blablabla.
Ja.
Ich finde immer noch, das ist so, man muss das, sollte das wieder einführen in Deutschland, dass jeder nach der Schule irgendwie ein Jahr sozialen Dienst leisten muss.
Ja. Du musstest aber auch noch 12 Monate machen, ne?
Ich musste noch 12 Monate
machen. Ja.
Obwohl 11 waren es, glaube ich, schon. Ich weiß gar nicht. Oder 12, ich weiß nicht.
Ich glaube, die sind die nicht von 12 dann direkt auf 9 runtergegangen? Ich glaube, nach mir war direkt 9 Monate. Aber da gebe ich dir völlig recht, war bei mir genauso. Mir ist auch ein betreuten Wohnen gemacht und mit die beste Zeit,
das ist,
die man hatte, war großartig.
Ja, weil man eben halt eben auch zu diesem Sozialen mal gezwungen wird.
Richtig.
Ich glaube, also viele haben es ja wahrscheinlich eh schon in sich drin, aber gerade so die Leute, die es halt vielleicht vorher noch nicht hatten. Ich habe mich in meiner Jugend eher so auf Sport und sowas konzentriert. Für mich war das eine tolle Erfahrung, so. Ja, und dann bin ich nach dem Zivildienst direkt nach Berlin gegangen, so. Weil ich war vorher schon viel sobald ich einen Führerschein hatte damals, bin ich quer durch Nordrhein-Westfalen gefahren, zu den ganzen Hip-Hop-Jams etc., irgendwie, die damals so ja aufpoppten, so 98, 99, so der Start der deutschen Hip-Hop-Szene.
Was hattest du damals für eine Karre? Warst du Tuner?
Auch überhaupt nicht. Autos brauchen 4 Räder und Lenkrad und müssen mich von A nach B bringen.
Mein Bruder hatte sogar Unterbodenbeleuchtung.
Ich überhaupt nicht.
Illegalerweise.
Also ich bin überhaupt kein Poser-Typ, deswegen umso unscheinbarer, umso besser halt irgendwie. Ja, und da war ich halt schon viel auf Hip-Hop-Jams etc. unterwegs, weil ich halt eben schon diese Radioshow bei Antenne Münster hatte und Interviews geführt habe. Und da hatte ich dann in Köln jemanden kennengelernt und dann lernt man, wie gesagt, durch das Internet war es damals wirklich sehr einfach. Die Hip-Hop-Szene war klein in Deutschland, das Internet war klein in Deutschland und so ist man halt echt durch Newsgroups. Ich würde mich mal interessieren, wie viel von diesen Internetleuten das heutzutage noch kennen, so.
Ist das ein Forum oder
was? Das war der Vorgänger von Foren quasi.
Okay.
Der aber quasi auf E-Mail-Basis basierte und man ist dann online gegangen, hat sich quasi so 100 E-Mails runtergeladen, die dann halt auch so threadmäßig sortiert waren, ist wieder offline gegangen, hat sich alles durchgelesen, hat kommentiert, wo man kommentieren wollte, ist wieder online gegangen, hat seine Antworten hochgeladen. Man konnte natürlich auch dauer online sein, wenn man die Eltern verärgern wollte, aber...
Für die junge Zuhörerschaft, das sind WhatsApp-Gruppen, damit ihr das versteht.
So ähnlich, genau.
Ohne Sprachnachrichten,
Gott sei Dank. Also man muss echt sagen, das war ja, wann war das so, 98, 99, hatte schon viele Features, die es auch heutzutage eben schon gibt, so. Das ist halt auch, da habe ich zum Beispiel die Netiquette extrem gelernt, so, was es bedeutet, eben halt nicht irgendwie 3 Megabyte Fotos in irgendwelche Newsgroups zu packen oder so. Was damals 3 Megabyte noch gefühlt war, wie, als ob ich dir jetzt 1 Gigabyte per Mail schicke, so.
Ja.
Das hat mich, muss ich sagen, echt sehr sozialisiert, und in dieser Newsgroup waren damals halt eben halt auch echt schon aktive Leute aus der Hip-Hop-Szene, Branche. Und so hat man sich halt connected, und so bin ich dann damals, an MTV gekommen, die haben Praktikanten gesucht. Es war noch so eine geile Zeit, wo sie noch den Praktikanten die ICE-Fahrt nach Berlin bezahlt haben zum Vorstellungsgespräch. Also die haben noch Geld ausgegeben, um den Praktikanten kennenzulernen zu dürfen. Und dann bin ich bei MTV gelandet und habe gedacht, okay, komm, ich bin weg und ziehe nach Berlin. Und mir ist auch damals die Decke hier auf den Kopf gefallen in Münster, muss ich gestehen.
Da bin ich ein kleiner Fanboy. Ich bin ja auch die Generation MTV. Hast du Markus Kafka kennengelernt?
Ja. Direkt am ersten Tag sofort.
Großartiger Typ.
Ja, das war halt, in Berlin war es halt ein Büro, da waren halt alle drin. Also Christian Ulm, Unterulm, Select, die ganzen Anastasia und wie sie alle, die ja heute auch, Joko und Klaas.
Ja.
Die haben ja, das war alles die Zeit so, wo die angefangen haben, so. Und das darf man sich halt, MTV hört sich immer so riesig an, im Endeffekt war es, also seid ihr jetzt schon hier im Digital, hab hier krasser aufgestellt mit den Büros als damals MTV halt so.
Da kommen wir aber nicht im Fernsehen.
MTV
manchmal auch quasi auch gut so.
Und das war 2001, ne, ungefähr.
Das war 2001, genau. Abi 2000 und dann bin ich 2001 nach Berlin und dann habe ich, sag ich mal, so 1,5 Jahre bei MTV verbracht, knapp. Habe mein Praktikum immer wieder verlängert und meine Eltern haben mich da zum Glück auch ein bisschen unterstützt, weil für ein Praktikumsgehalt hätte ich die Miete nicht zahlen können, obwohl die damals noch in Berlin sehr, sehr low war. Berlin war damals noch nicht so cool wie jetzt. Aber ja, war eine geile Zeit und ich war halt im kleinen Team bei MTV. Wir waren eigentlich im Endeffekt 3 Leute nur, aber die Chefin hat nicht viel aktiv gemacht. Das war quasi der Redakteur und ich. Und dann mussten wir halt jede Woche eine Fernsehshow erstellen.
Und das war das Fett MTV?
Das
haben wir
Fett
bei der MTV. Recherche gefunden. Das ganze Ding hieß MTV nach wie vor.
MTV der Sender und Fett MTV war die Sendung, genau.
Okay. Und worum ging's da?
Hip-Hop.
Hip-Hop.
Hip-Hop. Ja, das ist halt, wie gesagt, wir haben jede Woche eine Sendung gemacht, haben halt Künstler vor die Kamera geholt, ohne Moderator. Das kommt mir heute auch noch ganz gut bei unseren Videodrehs immer zugute. Und ja, haben halt die Künstler interviewt und jede Woche daraus eine Sendung geschnitten. Wenn diese erste Sendung fertig war, ging es direkt schon wieder in die nächste. Und es war mega interessant, weil ich war, wie gesagt, wie alt war ich? 20 und wir waren jede Woche halt unterwegs, sei es halt irgendwie Rock am Ring, Hip-Hop, Open Splash und haben halt all diese großen Künstler, die es halt damals schon gab, aus der Ami-Szene, Deutschrap war ja immer noch klein, halt nach und nach getroffen so. Hat Spaß gemacht.
Glaube ich. Ja, da gibt's ja mit Sicherheit auch die eine oder andere Party oder witzige Szene, die passiert ist. Aber hast du ganz konkret geschnitten?
Damals noch nicht.
Aufnahme?
Damals noch nicht. Am Anfang war es noch so, dass wir noch einen ganz klassischen EB-Team hatten halt. Also ein großes Kamerateam mit so einer 2-Meter-Kamera und Tonmann und alles. Und wir haben denen einfach nur gesagt, was wir haben wollen. Und sind dann zu Cine Plus damals gefahren. Das ist eine riesen Filmfirma in Berlin. Und die haben das dann saß da wirklich ein Cutter, so wie man es kennt. Und man sagt ihm halt von 30, Sekunde 30 bis 35 will ich haben und sowas halt. Aber dann im Laufe der sag ich mal, Sparmaßnahmen, die auch MTV dann damals schon getroffen hat, wurde dann halt immer mehr selber gemacht. Mhm. Und dann wurde irgendwann selber gedreht, selber geschnitten. Und da hat sich so ein bisschen meine Basis für mein jetziges auch schon gelegt. So ja. Viele Grüße an Pierre an dieser Stelle.
Alter Arbeitskollege.
Mein damaliger, der Redakteur von der Sendung. Das ist auch die Handynummer, die ich bis heute noch auswendig kann. Weil die hat er auch immer
noch. Wie
lautet
die?
Ich kann sie für Pierre 0171120 piep, 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 piep. Aber weil damals war halt Handy noch nicht alles so standardmäßig und ich musste sie so oft im Büro tippen, so dass ich die selbst 20 Jahre später immer noch im Kopf habe.
Hat das Handy zu der Zeit schon in die Hose gepasst?
So gerade.
So gerade.
Er hatte diesen riesen Nokia
Communicator. Aber Hip-Hop haben ja auch weite Hosen, ne? Also da passt auch so ein Handy rein.
Das war noch richtig baggy damals, ne?
Früher, ich weiß es noch genau, ich habe auch diese komischen Hosen getragen, die zum Teil silbern glänzend waren.
Homeboy und so.
Fubu, Carhartt, South Pole, genau.
Dickies.
Ich hatte von Titus noch so eine komische Kette mit so einzelnen Metallringen, damit ich mein Portemonnaie natürlich noch festmachen konnte am Hosenbund.
Stimmt, die gab's auch noch.
Alter.
Ja, das ist aber heute immer noch so. Aber das ist verschwunden, ne? Also dieses Baggy-Style-Ding? Also
das
so
ist
richtig
relativ. Ich habe letztens gesehen, haben es ein, zwei Marken wieder versucht.
Ja.
Aber denn, ja? Also wirklich auch in dem gleichen Style wie in 90er Jahren so, aber sieht halt albern aus, ne?
Ja, das denkt man so oft, aber jetzt ist Skinny bleibt am Start.
Skinny bleibt Skinny.
Leider.
Ja? Boah. Naja. Also ich habe das damals nicht so. Also
es gibt ja Skinny und es gibt so Thin Tight so mäßig oder so.
Oh, ja.
So
wo und Too Tight.
So, wo du wirklich.
Ja, wo sich alles schon abbildet. Genau. Wo die Testikel sich schon abbilden.
Genau.
Sehr schön gesagt.
Ja, gerne. Also ich weiß ja, ne, also wenn Simon, du ja sowieso, du bist ja Stammhörer des Podcasts eskaliert. Und bei Mike haben wir es ja auch ausgehört. Na, ich kann immer noch aus meiner Erfahrungsschatulle beim Urologen kann ich immer noch
Testikel ziehen.
Ja.
Sehr,
ja,
gut.
Sehr schön.
Ja, man wird nicht jünger. Aber wie ging es weiter? Also was ist danach passiert? Wann kam der Moment, wo du dich entschieden hast, Berlin zu verlassen beziehungsweise MTV zu verlassen? Wie ging es weiter?
Das war ja nur ganz am Anfang von Berlin. Ich hatte damals, ich hatte in Münster schon Kool Savas damals kennengelernt. Der war 1999 oder 2000, glaube ich, im Dockland hier, hat hier einen Auftritt gehabt. Der erste Auftritt damals von ihm im Westen, wo er mit seinem Gesicht auf dem Plakat schon war. Damals war er noch so ein Underground-Star. Und da habe ich damals original, ich glaube 99 oder 2000, mein allererstes Video gedreht damals. Ein Live-Auftritt von Kool Savas hier im Dockland, von hier Luftlinie 100 Meter damals, was leider abgerissen ist mittlerweile. Und da hatte ich damals mit meinem Kumpel das allererste Video geschnitten, haben wir glaube ich 3 Tage lang gerendert und 3-mal wieder abgebrochen. Und den hatte ich dann halt eben wieder getroffen in Berlin, weil halt meine Chefin, aka seine beste Freundin sozusagen war und er brauchte jemanden zum Umzug, der helfen kann und wen fragt man da, den Praktikanten halt. Und dann haben wir uns wieder getroffen, ach du bist doch der, ja ich bin der, ah du hast das Video damals gemacht und der hat damals dann halt sein altes ehemaliges Label verlassen, wollte sein neues Label gründen, Optik Records, da kommen wir auch gleich nochmal zu, weil das ist halt schon direkt mit Münster for Life auch zu tun und ja, und dann habe ich noch versucht, kurz zu studieren, weil ich dachte, okay, irgendwas brauchst du halt noch und brauchte auch ein kleines Argument für meine Eltern, um noch da zu bleiben.
Ich wollte gerade sagen, wolltest du studieren oder solltest du studieren?
Meine Eltern haben sich das schon gewünscht. So,
dass Junge, ich, mach das mit Medien, mach was Richtiges.
Dass ich studiere. Ich muss sagen, ich bin jetzt 39 und ich mag es mittlerweile sehr gerne zu sagen, dass ich habe Führerschein und Abi, sonst habe ich halt nichts. Ich habe das echt dann durchgezogen.
Erfahrung hast du.
Genau, Erfahrung habe ich halt. Und ja, dann habe ich noch kurz angefangen zu studieren an der Fachhochschule für Wirtschaft und habe dann aber relativ schnell halt gemerkt, dass das halt nichts für mich ist und ja, derzeit habe ich schon angefangen für Savas eben zu arbeiten und meine Kommilitonen haben dann halt in der Pause drüber geredet, boah, fahren wir zum Splash, ey, Savas tritt auf und weiß ich was und hin und her und ich habe irgendwie gemerkt, so ey, da wo die Jungs alle hinwollen mit ihren Fachhochschule für Wirtschaft, bin ich eigentlich gerade schon in der Jobposition so.
Jungs, ihr könnt für mich anfangen.
Lass das Studium einfach sein, gib in dem Job jetzt Gas, sammel Referenzen und diese Referenzen werden im Nachhinein viel wichtiger sein als irgendwelche Scheine von der Uni halt. Und zum Glück habe ich es gemacht und zum Glück hat es auch funktioniert, weil wie gesagt, mit 39 bin ich jetzt immer noch hier, kann mich ernähren und meine Familie und ohne irgendwelche Abschlüsse oder außer meinem Abi halt. Ja, und dann war ich, ich glaube, 5 oder 6 Jahre bei Cool Savage halt.
So, jetzt nochmal zum Logo.
Fast. Hast das Falsche gefunden.
Fast?
Fast.
Ja, aber die Ähnlichkeit ist ja verblüffend.
Ja.
Optik Takeover 2005.
Obwohl, die war noch von einem anderen Grafiker.
Das ist, glaube ich, von dem Video, was du geschnitten hast.
Genau,
selber, ne?
Das Video habe ich geschnitten. Das war dieses Intro-Video von der Tour mit den ganzen Best-of-Szenen.
Und ich dachte mir, das ist ja so nah dran schon.
Hast du nach Optik for Life mal gegoogelt?
Nee, gibt's okay. Auch, okay.
Das werde ich jetzt gerade hier mal.
Da wirst du nicht viel finden, wenn du Glück hast, wirst du eins finden. Weil okay. Das war halt auch echt noch eine Zeit, da war Internet alles ja noch 2004, 2005. Darf man nicht, ich habe bei Musiklabel gearbeitet und es gab kein YouTube damals.
Ja.
Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Du hast ein Video gedreht nur für MTV und wenn MTV gesagt hat, nein, wir spielen es nicht, dann lief das Video nirgendwo.
Wann fing das mit Casa und so an und all diesen Download-Dingern? War das da schon zu der Zeit?
Das war so ungefähr die Zeit. Muss ich aber.
Ja, das ist die Napster-Zeit, das weiß ich noch. Das ist so 99, 2000.
Muss ich aber auch gestehen, habe ich nie wirklich gemacht, fand ich anstrengend.
Ja. Also gibt nur das hier, Optik for Life
und das Google
so ein bisschen im Blau, ja.
Ah, ja.
Das ist 1:1. Das Ding war halt einfach so, wie gesagt, Savas hat dann immer verschiedene Slogans gehabt. Optik Records war halt unser Labelname.
Ja.
Und dann kam halt irgendwie sowas wie Optik Takeover, so hieß ein Album. Optik for Life war halt einfach irgendwann dann halt so ein T-Shirt-Slogan. Und Savas und ich hatten schon immer diese Münster-Connection, sei es damals durch diesen Auftritt. Wir haben unsere Tourstarts fast immer in Münster gehabt und er hatte gute Freunde auch hier in Münster, die damals das veranstaltet hatten, die Supreme-Jungs damals. Und irgendwie war Münster immer Thema zwischen mir und Savas halt so. Und habe ihm auch gesagt, dass ich irgendwann zurückziehen werde, was halt auch viele in Berlin nicht verstanden haben. Du bist doch jetzt in Berlin, was willst du zurück in deine Heimat? Und dann hat er halt irgendwann, das ist eigentlich die Entstehung von Münster for Life auch wirklich, dann hat Savas wirklich wortwörtlich gesagt, ey, was machst du eigentlich hier in Berlin? Dann kündige doch, zieh nach Hause und mach nicht Optik for Life, sondern mach Münster for Life. Das hat er so ein bisschen aus Scherz und auch so ein bisschen Genervtheit wahrscheinlich gesagt, dass ich ihn immer mit Münster zugelabert habe. Und das war wirklich im Endeffekt die Geburtsstunde für Münster for Life. Also Cool Savas hat als erste Münster for Life ausgesprochen.
Ja, dann Grüße gehen raus und vielen Dank dafür.
MS, Mike und Savage?
Optik Boom.
Passt auch.
Aber du gehst da eigentlich so drüber weg und sagst halt, naja, hast da so ein bisschen also mit ihm zusammengearbeitet. Was hast du denn all die Jahre so mit ihm erlebt? Weil wenn wir das so recherchiert haben, steht ja zum Beispiel irgendwie Cool Savage, Echo Fresh auch unter anderem, Management, du hast sie jetzt so betreut, also was kann man genau darunter verstehen?
Der war doch auch ganz schöne Nummer, oder? Genau, ja, zu der Zeit, weil er auch riesengroß.
Ich meine, er ist ja immer noch riesengroß, war halt, sag ich mal, es war auch noch vor der Agro-Berlin-Zeit so, da gab's die Hamburger Jungs halt, ne, Beginner und sowas, die Frankfurter Jungs mit Azad und Moses Pelham und so, und dann gab's halt Savage aus Berlin so. Was habe ich gemacht? Alles, was man sich vorstellen kann. Also wir waren halt wirklich ein kleiner Independent-Haufen, auch wie heute immer noch. Ich liebe das noch immer, dieses Independent-Sein. Und alles gemacht, von anfangs Booking, was nachher ein Kollege dann übernommen hat, Merchandise, Marketing, Pressetermine. Ne, dann kam ja diese Savage-Echo-Beef-Geschichte. Dann hast du auch so Sachen wie RTL Explosiv am Telefon gehabt und all so ein Scheiß. Und auf Festivals rumfahren, Konzerte, Features, also da könnten wir wahrscheinlich eine eigene Show drüber machen.
Ja.
Parallel habe ich halt eben auch noch fürs Juice Magazin geschrieben, das war eine Hip-Hop-Zeitung.
Ja.
Da habe ich viel für gemacht, da habe ich die ganzen internationalen Künstler für interviewt. Das hat mir auch da mega Spaß gemacht, also gerade die ganzen Shady Aftermath-Clique. Ich hatte auch eine Freundin, die bei Universal gearbeitet hat, also nicht eine Freundin, sondern meine Freundin. So kamen auch die ganzen Interviews dann immer so, wer macht das Interview? Mike macht das Interview. So was halt, ne, so habe ich halt Dr. Dre, Eminem mehrmals, 50 Cent glaube ich 3-4 Mal und solche Leute halt regelmäßig getroffen. War eine geile Zeit.
Eminem, geil. Ja, das sind so geil. das sind so die Künstler, die ich halt auch immer gehört habe.
Aber da muss ich auch gestehen, Eminem habe ich jetzt auch gar nicht durch Berlin kennengelernt. Eminem habe ich durch den Bürgerfunk Antenne Münster kennengelernt.
Selbstverständlich, die haben ihre Hände überall drin.
Das ist halt, weil wirklich, ich glaube, es war 99, das war seine The Real Slim Shady Tour. Wir hatten unsere erste Radiosendung gerade durch bei Antenne Münster, auch noch ganz kompliziert mit auf Band spielen und sowas. Das war noch nicht digital, also man hat es wirklich live recorded. Auch wirklich auf Tonband, auf so einer Spule, die dann noch zum Radio gebracht hast nachher. Und da habe ich dann damals echt Universal eine E-Mail geschrieben, so hey, wir haben eine Hip-Hop-Sendung im Radio und würden gerne Eminem interviewen. Und dann kam halt original zurück, haben wir nichts mit zu tun. Ich schicke dir mal die Handynummer von seinem Tourmanager, ruf den mal an und sag, dass du den in Köln interviewen willst. Das ist auch bis heute noch sein Tourmanager. Ist immer noch der gleiche.
Ich wollte sagen, ich schicke dir mal die E-Mail-Adresse von Eminem. Hallo Eminem.
Naja, es war schon sein Tourmanager, aber war halt auch geil, weil wir halt wirklich mit unserer zweiten Bürgerfunksendung damals Eminem interviewt haben, was in Deutschland halt noch keiner gepeilt hat.
Ja, ja.
Und das erste Album lief ja auch erst langsam an, aber damals, ich meine, es war halt der Protégé von Dr. Dre, so, und jeder, der Hip-Hop hört, und hat damals schon verstanden, was das halt bedeutet halt irgendwie. Es war schon geil. Und dann standen wir da, glaube ich, mit 18, 19 in der Live Music Hall in Köln. Und werde ich nie vergessen, Eminem kam rein mit so einem Ghetto Blaster, original mit einem Tape drin. Und auf diesem Tape war halt in Endlosschleife Still D.I.E. Ich weiß nicht, dir sagt das vielleicht.
Dre.
Genau. Der,
ja. Ne, Dr. Dre.
Dr. Dre.
Ja, der genau. Still D.I.E.-Song, der Comeback-Song von Dr. Dre. Und das war so anderthalb Jahre, bevor der Song rausgekommen ist, ungefähr so. Es war ja noch ganz andere Zeiten, da war es nicht so schnell wie heutzutage. Und hätte ich nie vergessen, so wir kleine Jungs stehen da in der Halle, er kommt rein, so, der ist ja auch nur 1,50 gefühlt groß. Und hört dann halt dieses Lied, wo jeder, wenn er dieses Din, 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 Din hört, mittlerweile sofort abgeht und dann pumpt er das. Das war echt schon Gänsehaut. Ja, und von solchen Geschichten gibt's halt diverse aus Berlin, aber wie gesagt, wie du auch sagst, man weiß da nicht so viel drüber und
ja, aber das ist halt immer schön, weil ich finde, oft ist es dann so, dass ich finde, das ist gerade das Schöne auch an so einem Format, dass man da auch mal so ein bisschen Erinnerungen schwelgen kann, weil ne, für dich ist es dann irgendwie so normal, weil du es alles durchlebt hast und ja, für uns ist es halt einfach mal schön zu hören, was ist da eigentlich so abgegangen, ne? Was steckt dahinter, also den Ganzen mal so ein bisschen mehr Leben einzuhauchen, als zu sagen, ne, ich habe so ein bisschen Management gemacht und so, ne, das ist dann schon, finde ich, kann man auch mal würdigen.
Ich bin da halt auch ehrlich für mich, ich meine, das ist jetzt teilweise 15 Jahre her oder sowas, wo ich halt auch sage, warum soll ich damit jetzt in Münster noch eine Welle schieben oder sowas.
Nee, natürlich
nicht. Das kriegen halt ab und zu Leute mit so irgendwie und dann ist es auch cool und ich muss das auch nicht verheimlichen.
Nee.
Aber es war natürlich auch damals schon verrückt, wenn ich dann am Wochenende in Münster war, so, oh, jetzt kommt er zurück nach Münster, so. So, und die Leute, es ist halt wirklich so, wenn du halt solche Stars regelmäßig triffst, wir waren ja auch jedes Jahr auf der Echo-Verleihung und weiß ich was alles, dann ist dir das irgendwann mittlerweile einfach scheißegal und teilweise turnt sich sogar eher schon mittlerweile manche ab, weil du halt Künstler triffst, von denen du riesen Fan warst. DMX ist so ein gutes Beispiel davon. Und dann triffst du den und der ist, ich darf hier, glaube ich, hier offen reden, das komplette Arschloch im Real Life so. Ne? Ja, der hat uns in London anderthalb Tage warten lassen auf das Interview und da war dann auch echt nicht wirklich cool drauf so. Und wo dann denkst du, so, krass, das zerstört gerade eigentlich meine gesamte Musik, die ich halt jahrelang von ihm gepumpt habe so irgendwie. Und ja, es war eine geile Zeit definitiv, hab da auch viel erlebt. Auch gerade die Echo Savage-Sache war auf jeden Fall sehr intensiv so. Weil ich da halt genau zwischenstand als letzte Bastion quasi so. Aber ja.
Aber wie schwer war es dann für dich, so diesen Schritt dann zu gehen, zu sagen, so, okay, also oder was war der Auslöser, dass du gesagt hast, so jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt verlasse ich diese Entourage quasi und gehe zurück nach Münster? Was war da für dich so der Auslöser? Und wann, wo befinden wir uns?
Liebeskummer. Nein, also bei Savage habe ich, glaube ich, 2006 gekündigt oder sowas und habe gesagt, so, ich muss einfach jetzt nochmal was Neues machen. Bin dann immer noch 4 Jahre in Berlin geblieben, habe mich dann selbstständig gemacht mit Produzentenmanagement und einfach allen möglichen Jobs, die man halt in der Medienbranche so machen kann. Hab dann aber halt auch erstens gemerkt, dass die Musikbranche so nicht auf Dauer mein Ding ist. Mittlerweile bin ich zwar wieder aktiv, aber halt eben eher zum Spaß. Aber habe einfach gemerkt, das ist so ein Haifischbecken und da hatte ich keinen Bock drauf. So, man trifft sich, hey, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Und irgendwie dann kommen da so ein paar hundert Euro rüber oder wir haben auch für Bushidos Label mal was gemacht und dann fragst du irgendwie, wie sieht's mit Lizenzabrechnung aus? Ja, das musst du mit Bushido klären. Und du weißt ganz genau, nee, ich habe keinen Bock, das mit ihm zu klären. So, so lass es auf Business-Ebene machen oder fertig. Aber ich will dich erstens Bushido damit belästigen und zweitens will ich gar nicht, dass er mich großartig auf dem Schirm hat. So. Weil damals gab es halt schon auch diese Entourage um ihn herum, die jetzt in den letzten Jahren viel Welle gemacht hat, ich habe mich ja immer noch als kleiner Junge aus Münster gesehen. Ich habe nie jetzt gefühlt, ich bin der Berliner und mische jetzt hier in der Gangster Sache mit, habe mich da auch immer rausgehalten. Das ist, weil da kommt man natürlich zwischendurch auch zwischen Fronten, die nicht so spaßig sind.
Okay.
Weil, ne, die ganze Agro-Berlin-Zeit, die dann hochkam und er ist guter Junge und wir mit Optik Records und nicht die Jungs, die im Vordergrund stehen, sondern die dahinter stehen. So, ne? Mhm. Das kam dann ja alles danach und nach, wo ich gemerkt habe, so mit diesem Gangster Rap habe ich halt nicht viel zu tun, mit den Gangstern dahinter noch weniger. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, war noch 4 Jahre selbstständig und dann habe ich irgendwie gemerkt, so, okay, die Luft ist so ein bisschen raus in Berlin, dann, da wurde ja dann auch so Hype City so, jeder muss nach Berlin so, das neue New York. Dann hatte ich eben halt auch Liebeskummer und dann habe ich auch dann in dem Moment auch gemerkt, so krass, so, ich kenne wirklich 1000 Leute in Berlin, aber es ist halt auch alles dann am Ende des Tages oberflächlich so. Ich habe auch gesagt, und ich habe gesagt so, ey, ich bin mit 20 von zu Hause weg. Mein Vater hatte dann damals noch einen Herzinfarkt, er lebt bis zum heutigen Zeitpunkt zum Glück immer noch. Habe aber damals gedacht, ich so, ey, was wäre jetzt passiert, wenn er jetzt gestorben wäre? Krass, dann habe ich nur so 18, 19 Jahre mit meinen Eltern verbracht. So, das kann es halt noch nicht gewesen sein. So, ich will meine Eltern echt noch aktiv erleben. So. Plus, ich habe immer gedacht, wenn ich Kinder haben möchte, möchte ich zurück nach Hiltrup. Da ist Hiltrup einfach der beste Stadtteil in ganz Deutschland zum Aufwachsen. Für.
Neuerdings mit neuer Skateparkanlage?
Genau.
Skatest du?
Nee.
Okay. Ja, aber die Kleinen vielleicht.
Ich bin auch in der Szene, habe auch gute Connections und kenne die Jungs alle. Und Ingo, der den Park gebaut hat, ist auch von Design Concepts ein guter Homie von mir. Ich habe damals auch fürs Monster Skateboard Magazin Interviews gemacht. Also ich, aber war wie mit allen Sachen. Ich
du bist im Skaters Palace, auf Konzerten und damit
ich ist war, okay. Ich war überall dabei in der Skateboard-Szene, in der Musikszene, aber habe nie selber was gemacht. So, ich sage ja auch bis heute, ich kann eigentlich gar nichts. Das ist halt, also ich kann keine Musik spielen, ich kann keine Noten. Also, ne, ich kann nicht skaten und nix, aber trotzdem kannte ich halt irgendwie all die Skater-Dudes.
Der Typ ist immer mit dabei. Irgendwo steht er.
Genau, so
ist es. Wie halt sieht's mit deinen Kids aus? Ich glaube, du hast 2 Kinder. Genau. Und skaten die? Oder Inline-Skates? Noch nicht.
Ja, Inline-Skates schon. Da waren wir jetzt am Samstag im Skatepark in
Hildrup. Aber warte, wir überspringen das nämlich gerade, weil du nämlich ja gesagt hast, okay, der Liebeskummer war das. Wo haben wir das verpasst? Wie kam es dann dazu? Weil, so wie wir das jetzt ja verstehen, ist ja so, dass deine Freundin Münsteranerin ist oder zumindest in Münster gelebt hat. Weil du gesagt hast, Liebeskummer.
Die damalige Person, um die es ging.
Okay. Excuse me. Das war die von Universal.
Nein. Das war 2004.
Das war davor, okay.
Genau.
Also jetzt gehören die Leichen.
Das hört sich an, als ob ich so viele Frauen gehabt hätte.
Nein.
Also die damalige Frau, die hat in Hamburg gewohnt und damals ging es halt eben darum, Berlin, Hamburg oder Münster. Und dann ist das aber damals zwischenzeitlich in die Brüche gegangen und dann habe ich gedacht, okay, nach Hamburg ist für mich jetzt erstmal gar keine Option, selbst wenn es sich wieder berappelt, weil die Gefahr habe ich keinen Bock drauf. Berlin ist jetzt auch nicht mehr mein Fall, so 100%ig gehe ich zurück nach Münster und wusste auch erst nicht so recht, was ich hier mache. Also, weil ich habe halt auch gedacht, so scheiße, so mit meinen Referenzen, die ich habe, kann ich hier überhaupt irgendwie was reißen? So,
Hip-Hop-Szene in Münster damals?
Ja, oder überhaupt Medienszene. Das war ja dann, also ich habe auch zwischendurch noch andere Sachen gemacht. Ich habe noch DSDS-Gewinner mitgemanagt und solche Geschichten. Das war halt nicht nur Hip-Hop. Ich habe dann schon auch über meinen Tellerrand hinausgeschaut. Und mit Kai Wingenfelder von Few in the Slaughterhouse war ich noch mal ein Jahr lang unterwegs und solche Geschichten. Also ich habe schon damals auch dann gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwie meinen Tellerrand so mal ein bisschen erweitern und aber trotzdem halt, bis zum heutigen Zeitpunkt ist Münster keine Stadt für so freie Medientätigkeiten. Da gibt's eine Handvoll von Leuten, die sich hier durchschlagen können, aber hier fehlt halt einfach die Basis. Hier studieren alle das Marketing und dann hauen sie alle ab.
Ja, ist harte Arbeit, ne? Merken wir als medienschaffende Podcaster auch, ne? Das nagt man am Hungertuch.
Aber wir bleiben dran.
Wir bleiben dran. Also wir bleiben da.
Definitiv.
Ihr seid doch schön gefördert hier.
Nee, wir gar nicht. Okay. Wir hier überhaupt nicht. Wir schlagen uns immer, ne, wir stehen abends immer vorm Rewe und fragen nach dem Euro.
Selbstverständlich.
Ja. Ihr seid das, okay.
Dafür nehmen wir eine Minute Podcast auf. War das eine Antwort auf deine Frage, Herr Schlemermeier?
Ja, so mehr oder minder. Naja, war es schon. Wir wollen da jetzt auch gar nicht weiter bohren.
Aber bohren. Was war denn überhaupt die Frage?
DS, wen hast du da?
Tobias Regner.
Tobias,
du erinnerst mich ein bisschen an ihn noch.
Sag mal, ein Song von dem? Was war da sein Song?
I Still Burn.
War das der mit dem Bart und auch Tattoos?
Das war der James Hetfield.
Ah, geil.
Man muss gestehen, der war wirklich, auch im Nachhinein, glaube ich, also ich habe das sonst auch echt nicht verfolgt, bis auf die erste Staffel, die natürlich jeder gesehen hat damals, aber der war schon im Nachhinein, glaube ich, auch echt der coolste. Das war auch der schwierigste, glaube ich, weil der direkt nach seinem Sieg gesagt hat, er arbeitet nicht mit Dieter Bohlen zusammen.
Ja, aber es ist
und das cool. War, glaube ich, auf Dauer sein in Anführungsstrichen Todesurteil für die große Szene, weil jeder, der da nicht mit Dieter Bohlen zusammengearbeitet hat, den hat RTL dann ganz schnell auch wieder fallen lassen. So nicht erst nach einem halben Jahr, wie sonst der Fall ist, sondern halt dann schon nach einem
Also eigentlich heißt das nicht Deutschland, sondern Dieter sucht den Superstar. Genau.
Aber war auch mit Tobi eine geile Zeit, weil da hast du dann plötzlich Sachen erlebt. Wir waren beim Stocker Racing 3 Tage lang. Da werde ich nie vergessen. Mark Terenzi hat mich auf Jägermeister gebracht. So. Das ist halt.
Okay, ich weiß, wie wir den Podcast nennen. Das ist, ja,
das ist, notier mal den Titel, wenn du schon einen hast.
Das waren halt Erfahrungen. Bist du 3 Tage auf Schalke da, und dann auch in diesem Mannschaftshotel. Und die ersten beiden Abende haben wir da mit Elton und Mark Terenzi gute Jägermeister-Sessions gemacht. Bis dann Sarah Connor, seine damalige Frau, kam. Und dann war das plötzlich ein ganz anderer Mark Terenzi. Dann dann war er ganz lieb plötzlich. Mhm. Und dann, am 3. Abend wollten wir Jägermeister trinken, und Mark Terenzi war nicht mehr aufzufinden.
Ja, und heute hat er gefühlt 15 Kinder und 18 Ex-Frauen, ne?
Genau. Und ist Stripper.
Stimmt, er ist auch irgendwie Stripper, ja.
Echt?
Ja, ja, die Zeit, der Zahn der Zeit hat an ihm auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen, ja.
Ja, da könnte ich, wie gesagt, wenn wir über all diese Anekdoten aus diesen 10 Jahren, sag ich mal, Musikbranche reden würden, dann könnten wir wahrscheinlich eine eigene Staffel rausmachen.
Ja, aber wir haben ja noch stehen, als du zurückgekommen bist, müsste wahrscheinlich ungefähr die Zeit sein, korrigiere uns gern, ob das so ist, EMP, hast du da, hat das
genau,
ein Draht zu?
Genau, 2010 bin ich dann zurückgekommen und EMP oder EMP oder wie man das aussprechen Amp. Möchte. Amp.
Mit E.
Ist ja, sag ich mal, ich glaube seit 30 Jahren gibt es die mittlerweile, 35 Jahren, einer der größten Mail-Order, Musik-Mail-Order, Merchandise, eher im Rock-Bereich angesiedelt. Aber die hatten damals auch eine Hip-Hop-Tochter, MZ.com hieß sie. MZEE.com.
Oh ja, doch.
Und die hatten damals das aufgekauft, weil sie auch dachten, komm, wir müssen unser Sortiment mal erweitern. Und der damalige Chef, den kannte ich damals gut, weil wir halt, der hatte damals das Urteil rausgebracht. Das Urteil war ja der Diss-Song von Savage gegen Echo. Mhm. Und wie gesagt, damals war das halt eben alles nicht so einfach. Komm, ich stell mal irgendwo ein MP3 online oder YouTube. Und wir brauchten Server, weil wir wussten, das wird hart. Mhm. Und dann haben wir es bei MZ.com damals gehostet, den Song zum Download. Da ist auch der Server trotzdem zusammengebrochen. Und den Chef kannte ich halt eben sehr gut durch die enge Zusammenarbeit. Und die waren dann damals nach Lingen gezogen, im Emsland, wo halt auch noch weniger los ist. Und dann, ja, dann habe ich gesagt, komm, dann ziehe ich nach Münster, pendel jeden Tag nach Lingen eine Stunde und arbeite da bei MZ. Hab dann aber auch im Laufe dieses Jahres immer mehr unter der Hand für EMP gearbeitet. Weil mein damaliger Chef, wir kamen dann doch nicht so gut miteinander klar irgendwie. Und ich bin halt auch, kann man vielleicht später mal drauf kommen, überhaupt kein Cheftyp mehr so. Ich will machen und nicht um Erlaubnis fragen. Und dann habe ich immer mehr für EMP gearbeitet und habe dann halt aber schon im Hintergrund Münster for Life vorbereitet. Und irgendwann dann auch gesagt, komm, jetzt habe keinen Bock zu pendeln jeden Tag 2 Stunden. Jetzt kündige ich und versuche irgendwie mit Münster for Life klarzukommen. Wo wir jetzt eigentlich sogar die Gründung von Münster for Life gerade schon übersprungen haben.
Ja, das wäre nämlich jetzt mal interessant, weil da hätte ich nämlich jetzt, wenn wir den Sprung nämlich jetzt zu Münster for Life machen, dann hätte ich dich nämlich noch gefragt, was du mit der Zahl 875 verbindest.
875.
Ja. Wir haben ganz, ganz tief geschürft. Zwerge haben tief gegraben.
War das die Like-Zahl nach 5 Wochen oder irgendwie sowas?
Nee, das sind die Videos auf deinem oder auf dem YouTube-Kanal. Wenn das jetzt dementsprechend stimmt,
hast also du nicht 875? Die, nicht nur die Eigenproduktion, sondern ihr habt ja auch diverse andere, ja, die einfach mit.
Okay, das sind dann wahrscheinlich sogar die öffentlichen nur.
Ja, ja, das sind dann, ja klar.
Wahrscheinlich können es wahrscheinlich sogar noch viel mehr sonst.
Ja, vermutlich, ja.
875 Videos haben wir hochgeladen.
Ja. Ja, so um den Dreh.
Ja, das ist im Jahr knapp 90 Stück so.
Boah, das ist schon amtlich.
Ja, ich sag mal so, es ist jetzt weniger geworden in den letzten Jahren, weil wir halt damals extrem viel hochgeladen haben, also eben auch mit Preußen etc. Ja. Aber ja, das kann gut sein, dass wir so viele Videos hochgeladen haben.
Aber genau, jetzt nimm uns mit, und wie hat's jetzt tatsächlich wirklich angefangen? Also wo hast du gesagt, okay, ich mache jetzt hier definitiv den Schnitt? Und was waren so deine ersten Beweggründe, wo du gesagt hast, okay, ich kann mich damit selbstständig machen? Und wie du am Anfang gesagt hast, ich kann mich damit oder davon ernähren.
Okay, also wie gesagt, dieses Logo gab es schon seit 2006 und es gab auch damals, das hatte, muss man jetzt auch nochmal explizit erwähnen, der Slider gemacht aus Dresden. Liebe Grüße an ihn, das ist halt auch ein legendärer Graffiti-Writer aus Dresden. Der hat damals für Savage halt von der Bandits Crew, der hat viele Artworks damals für Savage gemacht und der hat halt eben auch diese Optik for Life gemacht. Mhm. Jetzt muss ich mal kurz aufstoßen, so. Und wie gesagt, nachdem Savage halt diesen Münster for Life Slogan ausgerufen hatte, habe ich dann halt Slider angerufen, habe gesagt, ich so, ey, streich mal bitte eben das Optik oben weg und schreib mir bitte mal Münster drüber. Einfach aus Gag so. Und das hat er dann gemacht. Und eine Woche später hatte ich dann irgendwie ein T-Shirt da liegen und irgendwie 100 Aufkleber. Dann habe ich gedacht, so, boah, jetzt mache ich nochmal 10 T-Shirts und habe dann halt irgendwie auf Heimatbesuchen die halt irgendwie hier verteilt so an Freunde, Christian Panda von Schalke damals zum Beispiel oder noch ein, zwei andere Jungs. Und so hat sich das halt eigentlich dann nach und nach entwickelt. Dann sind 10 Leute mit den T-Shirts rumgelaufen in Münster. Es haben wieder 10 gesehen und wollten das haben. Und ich habe halt so quasi so halbjährlich, wenn ich hier war, halt immer ein paar T-Shirts halt verteilt. Und 2010, als ich dann bei EMP war, habe ich dann irgendwann einen Anruf gekriegt vom Kumpel von mir, Moritz, so, ey, wir haben ein kleines Problem, wir haben eine Unterlassungsklage von Stefan Raab. Und da ging es damals um diese Ovolena-Schland-durch-Schland-Geschichte, die Lena Meyer-Landrut gecovert hatten. Die aktuelle Freundin von deinem Double.
Ach so, von Marc. Ja, hat er gut geschossen.
Und dann habe ich gesagt, okay, also ich fand den Song im ersten Moment schrecklich, habe den Jungs dann aber geholfen, habe dann halt noch einen Partner dazu geholt, das war der liebe Ulf, das war der ehemalige Manager von Deadlift die Soße.
Der macht mittlerweile Fitnessvideos?
Ey, Abgründe tun sich auch, ey.
Das ist, ja, aber ich wusste halt, das wird ein Boulevardthema und ich wusste halt so darauf, also erstens habe ich einen Job, zweitens, wenn Bilder und sowas ankommt, ist es gut, so ein Boulevardprofi an seiner Seite zu haben und nicht nur so ein Realkeeper, wie ich es war. Ja, und dann haben wir halt diese Uwe Lehner-Sache halt hochgezogen mit Schland durch Schland mit den Jungs zusammen. Das ist ja auch durch die Decke gegangen, Platz 4 in deutschen Charts und von Menschen mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch Einladung und weiß ich was. Und dann musste ja irgendwann, nachdem halt aus dieser Unterlassungsklage halt, haben wir innerhalb echt übers Wochenende haben wir raus einen Plattenvertrag mit Universal gemacht. Das war ganz spannend innerhalb von 3 Tagen. Dann hieß es halt am Montag irgendwie so, ey, wir brauchen noch ein Coverfoto für die CD. Und dann habe ich halt einem von den Jungs ein Münster for Life T-Shirt in die Hand gedrückt. Und dann war plötzlich halt auf dem Cover Münster for Life als T-Shirt drauf. Nachher halt auch auf allen Pressefotos von Financial Times bis weiß ich was alles. Das hat mir damals auch den Arsch gerettet für die Markenanmeldung, weil die wurde mir erst abgelehnt damals. Das wird ja keine Marke sein. Und was wird, wer Münster for Life? Münster for Life ein Leben lang. Und ich habe einen Wikipedia-Auszug von Münster zurückgekriegt. Das ist eine kreisfreie Stadt und so. Ich dachte, ja, weiß ich alles. Dann habe ich aber gesagt, so ey, das ist doch eine Marke und habe halt all diese Zeitungsartikel mit diesem Pressefoto halt eben geschickt. Und dann haben sie es akzeptiert so. Weil ich halt wirklich, ich konnte einmal die gesamte Presselandschaft von Deutschland halt eben ablichten mit unserem Logo. Von Ligas Spiegel, Stern, also es war halt einmal überall in jeder deutschen.
Das ist ein sehr exklusives Level, Stückzahl 1.
Genau, so. Das ist nur, keine Ahnung, 20, 30 T-Shirts davon gab, war in dem Moment irrelevant.
Ja.
Aber ja, und dann hat sich das halt alles entwickelt. Durch diese Uwe-Lehner-Zeit habe ich aber auch eben gesehen, boah, es braucht nicht mehr viel heutzutage. Also wusste ich eh schon, aber dann kamen die Spiegelreflexkameras eben auf den Markt, so die 550D damals von Canon zum Beispiel. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, du nimmst die mit hin, kaufst dir noch ein, zwei Objektive, hältst irgendwie drauf, stellst scharf, schneidet das halbwegs schön und du hast ein Video, was wie eine Fernsehproduktion aussieht. Und das habe ich dann halt von dem Uwe Lehner Geld gemacht. Davon habe ich mir damals dann ein iMac gekauft und eine 550D und habe halt angefangen, Videos zu machen. Das allererste Video mit Wilsberg damals. Weil das war halt dann auch praktisch. Wir waren halt mit Uwe Lehner immer unterwegs, waren beim Promi-Kellnern. Zack, ey, Herr Lansing, wie sieht's aus? Und ja, und dann habe ich angefangen, Videos zu machen. Und dann irgendwann nach einem Jahr bei MC halt gesagt so, boah, hier bin ich nicht mehr glücklich, ich will nicht mehr pendeln. Ich hatte damals auch noch keine Kinder. Und habe gedacht so, boah, ich muss irgendwie im Monat, keine Ahnung, lass mich jetzt lügen, 1.200 Euro zusammenkriegen. Dann kann ich meine Miete zahlen, hab was zu essen, bin plus minus null. Irgendwie schaffe ich das schon. Ein paar T-Shirts verkaufen, ein paar Bilder verkaufen, irgendwie geht das schon.
Ja.
Und irgendwie hat's geklappt.
Ja, das ist echt interessant, wenn ich mir so überlege, ich bin auch 2009 nach Münster gekommen und hab das halt immer so parallel mit wachsen sehen. So, das ist wirklich erstaunlich. Am Anfang waren es wirklich so ganz, ganz wenige, die man mal gesehen hat. Dann hat man das irgendwie gesehen und dachte mal so, was ist das eigentlich? Ne? Und dann, ja, über die Jahre, wenn man das jetzt mal so, wo du das so erzählst und selber mal so zurücküberlegt und das Revue passieren lässt, hat man halt wirklich so diesen Progress hautnah miterlebt. So, das ist
ja, es gab ja auch keinen, also wir machen ja auch vieles so antizyklisch oder halt eben auch anti, wie man es gelernt hat. Also jeder Marketingstudent, dem ich so ein paar Sachen erzähle, denkt so, ey, warum machst du das nicht so, warum machst du das nicht so? Und ich mache eigentlich alles genau andersrum, wie man es normalerweise machen würde. Weil normalerweise, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt so eine Brand, dann machst du deine Kampagne und bam, wie mache ich das? Andere haben es auch damals in der Zeit versucht. Ich sticker die Stadt voll und mach das und mach das. Und ich habe einfach gesagt so, nee, ich möchte organisch wachsen so. Ich will nicht 100 Aufkleber in der Stadt sehen, sondern 2. Weil über die 2 freust du dich und die fallen dir noch mehr auf und du wirst halt nicht irgendwie so mit Zwang zu irgendwas hingemarketet.
Marketed, genau. Marketed.
Und ja.
Da frage ich mich, wer war zuerst da, weil mittlerweile hat das ja eigentlich jede Stadt. Ne? Also ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt so Frankfurter Jungs sehe, die ich auch kenne, die dann halt irgendwie mit 069 rumlaufen und so. Was denn?
Nichts.
Da frage ich mich halt nur, warst du schon damit relativ früh dran? Gab's das schon irgendwo? Oder ist das wirklich eine Bewegung, die dann erst angefangen hat? So, dass so dieses ich identifiziere mich mit der Stadt, aus der ich komme oder in der ich lebe und in der ich.
Also ich glaube, das gab's schon relativ lange. Also da sind uns auch andere Städte jahrelang voraus gewesen. Berlin, Hamburg, also da.
Die hatten das halt schon gewechselt.
Standard, also allein weil sie halt wegen den Touris sowas schon eben hatten. So. Mhm. Münster war ja nie so eine Touri-Stadt. Ich weiß noch, als ich nach Berlin gezogen bin, wo kommst du her? Aus Münster? Ja, wo ist das? Und da musstest du halt echt leider sagen, eine halbe Stunde nördlich von Dortmund halt so, weißt du? Und das hat sich dann irgendwann so ein bisschen gebessert, auch durch Wilsberg und Tatort, dass die Leute echt auf dem Schirm hatten, ey, da gibt's eine Stadt, die heißt Münster, weil Preußen war damals auch noch nicht relevant, oder wieder relevant, sagen wir mal so. Und Münster hatte das irgendwie halt nie so. Also wie gesagt, Frankfurt hatte sowas sicherlich auch immer schon so. Ne? Also ich glaube, Münster for Life, wird mir immer gesagt, ist immer noch relativ einzigartig so in der Konstellation, weil es halt klar Merchandise auf der einen Seite für die Stadt ist, auf der anderen Seite aber auch diese eigene Marke und dieses eigene Gefühl. Also es gibt natürlich Städteseiten, es gibt Städteklamotten und weiß ich was, aber so ein Ding, das alles vereint, ist immer noch selten in Deutschland halt so. Und ich glaube, wir waren definitiv nicht die Ersten so. Wir waren, glaube ich, die Ersten in Münster so. Weil ich kann mich erinnern, als ich noch 18, 19 war, da war ich noch damals hier bei 8-Ball, wo jetzt Rare Guitar ist irgendwie und im Plattenladen von Münster. Und da hing so ein Münster-T-Shirt in der Vitrine mit diesem Baseball-Schriftzug, mit diesem Swoosh da drunter, dieses typische amerikanische Design. Und da weiß ich noch, da bin ich reingegangen, ich fand's voll geil und gab's damals ja auch keine Münster-Klamotten. Und hab gedacht, boah, ich hätte gerne dieses Münster-T-Shirt. Nee, ist ausverkauft. Ich so, ja, okay, wann kommt's denn wieder rein? Ja, gar nicht mehr.
Ja, Simon und ich haben uns auch gefragt im Vorfeld, was sind so die Labels, die aus Münster kommen, die für Münster stehen, ne? Was hat man danach gesagt? Münster for Life natürlich, Koloss, wie lange gibt's die?
Koloss, auch ungefähr, ich glaube, vielleicht ein, zwei Jahre länger als uns so.
Was hat man noch? Was hattest du noch gesagt?
Fuchsbau, so ein bisschen surfmäßig.
Ja. Also die kenne ich jetzt, also ich hab die schon mal gesehen, aber die Klamotten so in Essence da, also die müssen marketingtechnisch noch nachlegen, würde ich sagen, weil da verbinde ich jetzt nichts mit. Und wer war das noch? Irgendeinen hatten wir noch.
Aber das sind ja auch Marken an sich, das sind jetzt keine Münster, also Marken aus Münster, aber keine.
Nee, genau. Ja. Also ich finde Koloss irgendwie schon steht irgendwie auch für Münster, weißt, ne? Also keine Ahnung.
Finde ich auch cool, die Jungs.
Ja, voll. Die müssen brauchen wir auch noch am Mikrofon. Also wenn einer von euch das hört, meldet euch mal bitte bei uns. Ich
kann euch auch connecten mit denen.
Ja, das sowieso. Ist gut, dass du jetzt da bist, weil das ist für uns jetzt der Master Key.
Und das neue Trendlabel natürlich. Wie heißt es noch gleich?
Warte mal. Richtung
Heimat, ne?
Ja, hab ich
irgendwie so.
Habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört.
Stichwort Heimat, ne? Okay, wolltest du noch was sagen?
Ja, aber Münsterklamotten gab es halt wirklich so in der Art und Weise nicht. Ich habe es damals auch schon scheiße gefunden, dass die halt sagen, ist ausverkauft, gibt's nicht. Hat danach auch nie einer gemacht. Ich glaube, Bastian Buschinski von der Sasse-Brennerei hat noch mal ein paar Sachen gemacht. Die habe ich letztens erst entdeckt, aber eher so auf satirisch abwertend, aber mega geil so. Aber ich habe mich halt auch gewundert, als ich zurückgekommen bin, dass es halt immer noch keiner gemacht hat, so. So coole Münsterklamotten zu machen, so. Und
Achso, Simon,
du. Ja, Stichwort bitte. Heimat, wo wir gerade das einmal schon mal genannt haben. Du hast mal gesagt, Münster Buff ist ein Heimatfilm. Das ist ja eins deiner vielen Projekte, wo wir gerne auch noch zu sprechen drauf kommen. Was heißt denn Heimat für dich?
Boah. Das ist ja so ein schwerer Begriff geworden in den letzten Jahren mit tausend verschiedenen Definitionen hin und her. Für mich ist Heimat das eigentlich, ich habe es ja auch bewusst erlebt, dadurch, dass ich 10 Jahre in Berlin war, wo du einfach weißt, du sitzt im Auto, hast die letzten Kilometer auf der Autobahn und hast einfach das Gefühl, du fährst in dein Wohnzimmer. Und halt eben nicht das eigene, wirklich das Wohnzimmer, sondern einfach, du kennst jede Ecke in der Stadt, du läufst durch die Stadt, triffst Leute, triffst alte Freunde aus der Schule, deine Eltern sind da, also alles, was so Wohlfühlplätze halt einfach, wo du dich wirklich zu Hause fühlst und wo du wüsstest, wenn jetzt irgendwas wäre, müsste ich nur um die Ecke gehen und alles wird sich regeln irgendwie. Schwer zu beschreiben so. Auf jeden Fall dieses Wohlfühlgefühl.
Ja, das kenne ich auch. Wenn man so nach Münster reinfährt, dann ist das Gefühl so, als wenn der Herzschlag oder der Puls irgendwie noch mal ein Stück runter geht.
Ja, du, also, so fühlt sich das halt an. Einfach, ne? Also Münster hat ja auch schon diese Käseglocke um sich rum. So. Das ist halt so, als ob du so ein bisschen in die Truman-Show kommst, so, weißt du?
Genau, exakt das ist es.
Denkst du, wo sind die Scheinwerfer hier so? Weißt du, wann fällt der runter so?
Was wir, glaube ich, in diesem Podcast immer drei Millionen Mal gesagt haben, dass das Münsterland eine Blase ist und dann nochmal eine Blase
in der Blase irgendwie.
Es ist halt auch wirklich eine mega autarke Stadt, das muss man sagen. Ich bin ja durch alle Städte eigentlich kreuz und quer getingelt so. Du kannst als Münsteraner in Berlin ein Event machen, kein Problem. Aber in Münster wird fast alles von Münsteranern gemacht. Also es gibt fast keine Events oder weiß ich was, die nicht von Münsteranern gemacht werden. Du kannst hier, Münster ist jetzt nicht verschlossen, du kannst hierher kommen, wie du siehst hier, merkst ja auch, und reinkommen und ne, hier bist du schon nach 3 Jahren vielleicht Münsteraner. In Berlin wirst es wahrscheinlich nie sein, dass du ein Berliner bist. Aber alles in der Stadt selber wird halt, sag ich mal, sehr, sehr autark gehandelt. Und das habe ich damals auch gesagt, Münster wird irgendwie so von 300 Leuten, sag ich immer so, gemacht. Ne? Also wir reden jetzt von Events, Gastronomie, Sport, sagen wir mal, es sind so 300-400 Leute, die so wirklich die Stadt machen. Und da habe ich auch gesagt, wenn man in dem Kreis irgendwie drin ist, passiert einem in Münster auch nichts mehr, weil man keine Leute verarscht. Also es ist mir halt immer ganz wichtig, immer ehrlich ist und auch mal eher Nein sagt als zu allem Ja, bevor man halt irgendwas verkackt und sich, sag ich mal, in diesem Zirkel halt irgendwie bewegt, dieser 400-Macher, kommt halt auch immer was Neues um die Ecke und willst du nicht mal das machen und hier habe ich die Idee und das mag ich halt in Münster, dass halt die Münsteraner untereinander ihre Stadt schon sehr lebendig halten.
Der Münsteraner Klüngel.
Ja, so den hat man aber überall so. Das ist halt,
ja, aber wie du schon sagst, ich finde, hier ist es tatsächlich schon.
Ich sag mal so, der Klüngel ist hier angenehmer so als in anderen Städten so, weil er halt immer noch sehr familiär ist so.
Ja.
Sicherlich gibt's auch ein paar Leute, die diesen Klüngel halt nicht mögen, weil sie mal irgendwo halt dann vielleicht dann doch wieder der gleiche das macht. Manchmal nervt's auch mich manchmal, wo du denkst, warum müssen das jetzt die gleichen Leute machen, die eh schon 10.000 Sachen machen?
Da wollen wir doch mal euer Münsterwissen testen, oder? Nee. Wenn ihr alle so behauptet, ah, Münster, ach, jetzt ich kenne mich so krass aus, ne? Jetzt kommt ein Spielchen. Und zwar machen wir ganz standesgemäß einen Münster-Quiz. Du gegen Daniel.
Okay.
Boah, ich habe auch nur 5 Fragen.
Ich darf jetzt gar nicht, ich kann ja nur.
Nee, deswegen eigentlich der Druck liegt bei dir. Ich bin nur zugezogen. Ich halte mich da raus. Nichts verstehen.
Also insgesamt 10 Fragen, jeweils pro Person 5, die der andere dann nicht beantworten darf. Okay. Wir fangen mit dem Gast an. Mike, das bist du. Und zwar gibt's die Frage, von welchem Gleis am Hauptbahnhof fahren tatsächlich regelmäßig Züge ab? Gleis 17, 10, 13 oder 7?
Eins ist wahrscheinlich so ein Harry Potter Gleis, was es gar nicht gibt, ne? Ich muss gestehen, ich glaube, ich bin in meinem Leben 10-mal im Zug abgefahren.
Keine Entschuldigung, du ziehst das jetzt in die Länge.
Was war das einfach?
17, 10, 13 oder 7?
Ich sag mal einfach 13.
Es wäre die Nummer 17.
Okay.
Gut, dann gibt's keinen Strich oder Punkt in dem Sinne. Daniel, welche Wege gibt es rund um den Hafen nicht? Am Mittelhafen, Hafenpromenade, Hafenring, Hafengrenzweg. Was gibt's nicht?
Also Mittelhafen gibt's. Dann hattest du gesagt?
Hafenpromenade.
Ja, okay, denn die nächsten, Hafenring, ist genau. Das wirklich, so heißt der doch aber, der Hansaring.
Und Hafengrenzweg gibt's noch.
Hafengrenzweg? Oh, das, ja, ich muss ja jetzt das nicht so in die Länge ziehen, aber Hafenring, den gibt's doch nicht.
Ja, ist richtig.
Ja. Aber Hafengrenzweg, weißt du, wo der
den
ist?
Den gibt's mir, ne? Ja.
Wo ist der?
Da vorne.
Da vorne. Super. Gut für unsere Podcast-Gäste, da vorne ist der, Leute.
Mike, statistisch gesehen wird alle x Minuten ein Fahrrad geklaut. 15 Minuten, 34, 67 oder 98?
Ich habe die Parship 11 Minuten vermisst. Nochmal, welche?
Alle statistisch gesehen wird alle x Minuten ein Fahrrad geklaut. Ja. 15, 34, 67, 98.
67.
98.
Okay. Boah. 34 gesagt.
In welchem Stil wurde der Dom gebaut? Barock, Rokoko, Gotik, Romanik, Klassizismus, Renaissance. Das weiß man ja wohl.
Ich habe schon 2 Stadtführungen gemacht und es wurde mir 2-mal erzählt. Ich glaube, das ist C.
Ist falsch. Gotik, Romanik.
Ist, was gewesen, B?
C wäre Klassizismus und B ist Gotik, Romanik. So, ab wie viel Promille gibt ein Radler, also ein Fahrradfahrer, als absolut fahruntüchtig? So, gilt ein Radler so. 0,5, 1,2, 1,6 oder 2,0?
1,2.
Ab 1,6 erst.
Oh.
2,0 ist schon Alkoholvergiftung für alle da draußen.
Grüße an meine beiden besten Freunde, die jeweils in einem Monat ihren Führerschein verloren haben, weil sie besoffen auf dem Fahrrad gesessen haben.
Scheiße.
Ja, und in die MPU mussten. Daher weiß ich das.
Herr Schliemermeier, Welche Straße oder Brücke führt nicht über den Kanal? Schillerstraßenbrücke, Albersloher Weg, Terminbrücke, Warendorfer Straße.
Terminbrücke, dieser Marsee.
Das ist richtig.
Voll die Kindergartenfragen.
Welche Münster-Tatort-Folge gab es wirklich? Das Wunder von Wolbeck, Kreuzviertel in Aufruhr.
Das Wunder von Wolbeck.
Das ist richtig.
Ja, ich bin vor allem,
das war noch nicht mal in Wolbeck.
Ich bin Hundehalter, deswegen weiß ich das mit dem Kanal.
Es gab noch Mord im Schloss oder Hasenjagd in Havixbeck. Auch nicht schlecht.
Hasenjagd in Havixbeck. Schöner Titel.
Daniel, wie viele aus der Innenstadt führende Straßen gibt es, die die Promenade an den Stellen kreuzen, wo sich früher die Stadttore befanden?
Hä, Moment, wo sich, ja, sag mal, wie viele? Aber du gibst mir jetzt ja,
warte mal, 1, 2, 3, 4.
Gibst mir jetzt ja welche
zur Auswahl, ne? Ja, genau, 4, 7, 10, 15.
Ja, es muss 4 oder 7 sein, das andere ist zu viel. Wo die Stadtmauer, für die, die es nicht wissen, die Promenade ist auf der alten Stadtmauer gebaut, die damals abgerissen wurde. Ich habe letztens eine Tour gemacht, so eine kulinarische Stadttour. Und da sind wir das nämlich auch so Teile der Promenade abgegangen. Und da wurde uns, ich glaube, die Anzahl nicht gesagt, aber so ein paar waren das, warte mal. Also da sind die Tore, ne? Die heute Straßen sind, die rausführen, wo früher Tore standen. Stadttore.
Gibt es, die Promenade einstellen, Kreuz? Ja. Ja, genau, wo sich früher die Stadttore.
Ich kann mich darauf vertun, aber ich würde jetzt mal sagen 7.
Ist falsch. 10.
Ah!
So, dann haben wir noch eine für dich, Mike. Johann Konrad Schlaun war der Architekt des Schlosses. Was hat er noch entworfen?
Erbdrostenhof.
Ich habe nur ganz gesagt, warte mal. Prinzipalmarkt, historisches Rathaus, Wolfgang Borcher Theater oder die Ägidi-Kirche?
Oh, der hätte noch viel mehr. Also das Theater auf gar keinen Fall. Das hat der alte Dallmann gemacht. Was war das andere? Ägidi-Kirche?
Also Prinzipalmarkt, historisches Rathaus oder Ägidi-Kirche? Also Theater habe ich jetzt weggelassen.
Boah.
Ich muss jetzt ganz ehrlich mal fragen, Ägidi-Kirche, welche ist das jetzt? Ich habe sie gerade nicht vor Augen.
Am Ägidi-Platz.
Ja, ich hab sie jetzt gerade aber nicht vor Augen.
Daniel, dumme Frage.
Ja, die ist da am Juridikum da.
Ah, ja, danke, das hat gefehlt.
Wahrscheinlich ist die das, weil die von den Formen relativ ähnlich ist.
Ist korrekt.
Ja, und vor allen Dingen
So, 2-2.
Oh, nee. Aber ist das die letzte Frage jetzt? Also
ja, ich habe keine Stichfrage. Du könntest jetzt nur noch gewinnen. Sorry, ich
bin
schlecht
vorbereitet.
Aus.
Ja, kannst ja gleich
rausnehmen. Wie lang ist der Aasee? 1200 Meter, 2300, 3400 oder 4500?
2300.
Warte mal, wo ist mein Word hin? Ja, ist richtig. Okay, 3-2. Ja,
irgendwer muss ja hier mal wieder.
Ja, ja, unsere Bilanz war vernichtend. Die letzten Male haben wir nur verloren.
Ja.
Okay.
Ja, schön. Dann gehe ich nach Hause. Vielen Dank.
Danke dafür, ciao.
Damit bist du jetzt Münsteraner.
Dafür hätte ich gerne eine Münster for Life Cappy.
Das kriegen wir hin.
Cool.
Ja, kriegst du 10% Rabatt.
Wir haben es auf Band. Ah, stark. Ja, schön. Ja, fand ich gut. Fand ich interessant. Vielen Dank, Simon.
Ja, sehr gerne. Was machst du denn sonst so, wenn du gerade nicht an einem deiner Projekte arbeitest? Fahrradfahren ist, glaube ich, ein so ein Ding.
Ja, auch mal. Im Moment gerade wieder ein bisschen weniger aufgrund Verletzung. Ist schwer zu sagen. So, ich bin halt echt so, also mein Leben ist nicht stetig und regelmäßig, muss ich gestehen. Also ich habe zwei
Was
Töchter.
Was machst du mal?
Also ich habe zwei Töchter, mit denen verbringe ich natürlich viel Zeit. Sport ist immer auch natürlich noch mein Ding. Ich spiele selber auch noch ein bisschen Fußball bei der Kategorie 4 in Amelsbüren. Früher waren wir in Hiltrup, das ist auch eine geile Truppe, so 40 Männer.
Kategorie 4, das klingt wie so eine Ultra-Vereinigung.
Wofür steht denn das? Das ist ja nicht, das ist ja nicht.
Also es gibt die Kategorie oder? Münster, das waren damals wirklich Ultras. Ich sag mal so, wir haben sicherlich auch ein paar Anleihen aus der Szene, aber da sind auch ehemalige Preußenspieler dabei. Daniel Masuch zum Beispiel spielt bei uns, unser ehemaliger Torwart. Das ist halt, das ist so eine Fußballtruppe. Wir müssten alle längst Altherren spielen aber immer noch im normalen Seniorenbereich. Und es sind 40 Männer halt irgendwie und sind letztens nochmal geschlossen gewechselt, weil wir nicht aufsteigen wollten. Wir waren Erster geworden und wollten nicht aufsteigen, weil wir lieber Kreisliga C spielen. Ja, und was mache ich sonst so? Wie gesagt, Sport. Ne, Freunde treffen. In der Stadt ist halt immer was los so. Jetzt halt zum Glück so ein bisschen ruhiger mal dieses Jahr, ein bisschen weniger Events. Und eigentlich ist man halt immer irgendwie mit irgendwas dabei.
Ja, aber was sind so deine Lieblingsplätze in Münster und ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, wenn du durch die Stadt gehst. Meidest du das irgendwie auch so?
Also, manchmal ja.
Weil das ich glaube, du wirst auch von allen Seiten immer angequatscht und sagen, ey, Mike, lass noch mal, wir müssen noch mal einen trinken, lass noch mal reden.
Poste das mal bitte, poste das mal bitte, mach das mal bitte.
Das stelle ich anstrengend vor. Also brauchst du auch mal richtig Ruhe?
Ja, also erstens habe ich meine Ruhe in Hiltrup. Ne, das muss ich auch wirklich gestehen, wo manche auch Leute, warum wohnst du so weit draußen, da kannst du ja nicht mal eben was trinken gehen, so, nee.
Ja, und Hiltrup ist auch nicht weit.
Mache ich dann auch nicht so, also ich trinke eh so gut wie gar keinen Alkohol, so, deswegen komme ich auch mit dem Auto dann immer gut zurück oder so. Die Ruhe habe ich, wie gesagt, wirklich in Hiltrup in meinem Garten mit meinen Töchtern. Ich habe so in den letzten Jahren das Spazierengehen auch so für mich so ein bisschen entdeckt, so, also jetzt gar nicht erst durch Corona, sondern vorher auch schon, und da dann eben halt auch das Münsterland entdeckt, sage ich mal, für mich neu. Dann eben halt nicht am Aasee spazieren gehen, das ist wirklich für mich Horror. Sondern eben dann wirklich nach Techte, Havixbeck, Billerbeck, Longinusturm, Baumberge zu fahren. Da halt nochmal ein bisschen spannender zu sehen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich durch die Stadt gehe und die Leute sich kreischen zu mir umdrehen. Aber es ist halt schon so, wenn man durch die Stadt geht, trifft man Leute.
Kriegst noch keine Schlüpper zugeworfen?
Nein, das zum Glück nicht. Aber es ist halt so, meine Tochter, ich kenne es von meinem Vater auch von früher, der hat auch bei der Stadt gearbeitet und hat dann immer mit irgendwelchen Leuten gequatscht. Meine Tochter hat das letztens auch schon mal gesagt, Papa, das war wieder das Bier jetzt. Manchmal ist es nicht cool, mit dir durch die Stadt zu gehen, weil du triffst okay, immer jemanden. Ja, ja. Manchmal freut sie das auch sehr, weil es halt auch manchmal Vorteile hat für sie.
Bei der lokalen Eisdiele vielleicht?
Sei es in der Eisdiele oder in der Pizzeria oder, ja, ne? Ja. Also sie genießt das auch manchmal schon, aber dann dieses Stehenbleiben und Quatschen. Und ja, mal ist es schön, mal ist es halt nicht schön. Ne? Das kommt immer darauf an, was der jeweilige dann gerade will. Ja. Aber ich brauche auch schon meine Ruhe. Also ich brauche überhaupt nicht diesen Wiggle. Ich muss nicht auf jeder Veranstaltung tanzen. Ich muss nicht auf allen Vorträgen sein und auch irgendwelchen Veranstaltungen. Und also bin ich überhaupt nicht der Typ für. Da sitze ich lieber wirklich zu Hause auf meiner Couch und chill.
Ja.
Weil ich es aber halt auch extrem schon hatte in Berlin. So, das war halt, da bin ich ganz froh, dieses halt auf Events rumhängen und da und connecten und netzwerken. Und da muss es halt immer wieder aktuell machen, weil die Stadt sich so krass wandelt. In Münster ist es ja ein relativ konstantes Netzwerk, so.
Ja, das stimmt. Man will ja auch nicht jünger, ne? Also irgendwann ist das so. Da ist man freitags eigentlich froh, wenn man nach Hause kommt und man hat einfach mal ein bisschen seine Ruhe.
Definitiv. Also ich freue mich auch über ruhige Abende. Deswegen sage ich ja, also jetzt nicht die Corona-Zeit an sich, aber ich finde es auch schade, dass viele Sachen ausgefallen sind, weil es auch eben die Einnahmequellen für viele Freunde von mir waren, so. Aber wo ich auch gerade sage, so, es ist mal jetzt auch gerade entspannt halt, dass nicht jedes Wochenende was ist. Weil das ist natürlich schon im Sommer teilweise, okay, dieses Wochenende ist Stadtfest, dann ist Weinfest, dann ist Hammerstraßenfest, dann ist das Fest, dann ist das Fest. Und man kommt halt teilweise gar nicht zur Ruhe so.
Ja, das haben wir uns auch in der Vorbereitung gefragt, ne? Du hängst in so vielen Sachen drin, selber über andere Medienproduktionen oder eben über Münster for Life, wie da überhaupt eine Work-Life-Balance überhaupt möglich ist für dich. Du musst ja theoretisch fast jeden Tag, stelle ich mir zumindest so vor, irgendwie beschäftigt sein, spät nach Hause kommen.
Also es gibt eigentlich fast gar keine Trennung zwischen Work-Life, also Work und Life, weil es halt eigentlich immer irgendwie mit was zusammen. Ich kann ja auch, sag ich mal, relativ glücklich sagen, so dass mein Job eigentlich mein Leben ist oder mein Hobby ist oder
ja.
Das ist halt, und das vermischt sich halt eigentlich relativ so.
Ja, das können wir irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehen, ne?
Also ich finde es nicht schlimm, abends auf der Couch zu sitzen, also wenn ich Bock drauf habe.
Genau.
Und abends was zu posten oder halt ein Video zu schneiden oder sowas. Das ist dann theoretisch Arbeit, aber es macht mehr Spaß in dem Moment. Deswegen ist es wieder, dass wir machen andere dann Fotografen oder so als Hobby im Feierabend oder so. Auf der anderen Seite kann ich aber halt auch sagen, so komm, wir gehen morgen früh um 10 Uhr Fahrrad fahren, wenn ich jetzt keinen Dreh habe oder sowas. Und dann habe ich halt morgens meinen Sport. Oder chill halt einfach mal morgen und arbeite dann aber bis nachts 2-3 Uhr oder so. Also das ist, ja.
Also kann man davon gut leben? Also hast du so viele Einkommensströme, so geschäftsmodellbasiert, also Merchandise? Ja, also einfach nur so, dass man die Arme mal irgendwie so, weil das sind ja so viele Sachen, in denen du drinsteckst, man sich einfach irgendwie gar nicht so richtig vorstellen kann, wie sich das so monetarisiert halt auch einfach alles, ne? Ja, weil diese enorme Reichweite, die du hast.
Die ich aber eben nicht monetarisiere?
Nee, ja, aber das ist das Interessante, weil wir müssen natürlich auch mal so ein bisschen Blick auf Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle, also was, ne?
Wie gesagt, ich mache da vieles einfach anders als, also ich glaube, jeder, der sonst sich mit Marketing beschäftigt und diese Seite sieht und diese Reichweiten, wird sagen, boah, damit kannst du das und das machen. Das haben wir in der Uni gelernt und hin und her und Influencer. Und ich mache das ja eben bewusst zum Beispiel nicht.
Oder also, was sind die Säulen, um es dir einfacher zu machen? Was sind so die Säulen, aus denen...
Die Säulen, von denen ich, sag ich mal, lebe, ist halt Videoproduktion, die sich eben durch Münster for Life dann eben halt auch entwickelt hat. Okay. Und klar, der Merchandise-Bereich auch, wovon ich aber auch alleine nicht leben könnte, weil ich es halt eben halt auch nicht professionalisiere. Das ist halt, also kommen wir vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, gleich nochmal zu, wie teilweise in Anführungsstrichen amateurhaft wir manchmal bewusst arbeiten. Also du brauchst mich jetzt nicht nach Umsatzzahlen fragen oder sowas oder ob die Cappy oder das T-Shirt besser läuft. Es ist mir auch scheißegal. Also ich kann es dir halt auch nicht sagen so. Ich kriege irgendwann die Steuerabrechnung, was ich überweisen muss und mach das und gucke jetzt nicht, oh, ich habe dieses Jahr mehr T-Shirts oder mehr Cappies verkauft, das ist mir egal. Genau wie auch Followerzahlen. Oder, also die habe ich schon noch, die habe ich immer grob im Kopf, aber es ist mir egal, ob ich jetzt 500 Likes auf einen Beitrag kriege oder 3000. Das ist, weil ich würde dadurch nichts anders machen. Ja. Weil natürlich weiß ich, dass ein Prinzipalmarktbild immer seine 2000 Likes kriegt, aber deswegen poste ich jetzt nicht mehr Prinzipalmarktbilder, sondern eigentlich eher im Gegenteil.
Ja. Okay.
Und versuche halt wieder was oder halt eben auch nichts zu machen. So. Und ja, die Säulen, sag ich mal, des Lebensunterhalts sind schon eben die Videoproduktion. Und jetzt nicht, dass unsere Münster-Videos, weil durch unsere Münster-Videos sind halt eben Firmen auf uns aufmerksam geworden.
Naja, okay.
Und machen halt viel Auftragsarbeiten, sei es für die Stadt selber, aber halt auch für Firmen wie, keine Ahnung, Taco Fashion oder Brooks haben wir jahrelang viel gemacht. Oder heute waren wir im LWL-Museum. Diverse.
Die Nummer mit 4-4, das läuft ja auch noch, ne?
Das läuft ganz frisch, so. Das ist eigentlich sogar noch unter dem Radar.
Oh, ja, jetzt nicht mehr.
Also ist auch jetzt nichts Geheimes, die Seite ist ja online oder so, aber wir haben wirklich, wie gesagt, die Videoproduktion ist halt unser Hauptsteckenpferd. Das machen wir jetzt auch eigentlich seit 9 Jahren ungefähr, also mit Jonas Hofmann vordergründig. Mittlerweile ist auch noch Philipp dazugekommen.
Das ist der vierte, oder?
Ja, es ist so voll schwierig.
Ich habe
auch mal heute überlegt, so wer ist denn eigentlich alles Münster for Life so? Das ist halt eben auch nicht festgelegt. Ja. Das ist eigentlich eine Gang, eine Familie. Aber jeder macht sein eigenes Ding und steuert immer nur an einzelnen Punkten irgendwas bei. Die zwei Jungs machen Fotos, der andere macht Videos. Der andere, Johanna macht Handletter-Kram, so Grafiken und sag mal so, wir sind so eine lose Clique von 8, 9, 10 Leuten irgendwie. Mhm. Der eine macht es nur als Hobby, der andere verdient auch ein bisschen Geld damit und ist halt einfach so eine lose Gang, sag ich mal.
Auf der Seite waren auch richtig große Marken zu sehen, für die ihr schon Produktionen gemacht habt, wo ich mir dachte, jo. Konzerne.
Investigativjournalismus.
Ja, das haben wir halt bewusst. Also wir brauchten es halt nie, weil wir mussten keine Akquise machen, weil halt die Leute durch die Mundpropaganda in Münster halt uns kannten. Ey, frag mal die Jungs von Münster for Life, die wissen, wie man Videos macht. Irgendwann wurde es halt dann nervig, wenn halt die Kunden dann größer wurden oder uns nicht kannten und uns empfohlen wurden, ja, zeigt mal eure Referenzen.
Ja, ja.
Und du suchst dann halt irgendwie so künstlich so 3, 4 YouTube-Links raus so irgendwie und dann sehen die am besten auch noch irgendwie unsere Ultra-Videos irgendwie. Was ja auch ein großes Steckenpferd irgendwie von Münster for Life war, dass wir halt viel mit den Ultras gemacht haben. Und da haben wir gedacht, jetzt machen wir einfach mal eine Homepage. Nicht, weil wir es mussten, irgendwie wegen Jobs oder so, weil wir gedacht haben, ey, jetzt ist auch nach 10 Jahren eigentlich mal eine Zeit, zu zeigen, was man im Videobereich macht. Weil eben das wussten halt eben auch viele eben nicht, dass wir halt auch da in dem Bereich aktiv sind halt.
Hast du noch irgendwelche geheimen Tipps für Social Media oder so, die wir uns merken können? Also wir haben gerade schon gehört, Igidikirche geht immer? Nee. Lamberti-Kirche?
Prinzipalmarkt. Ja, ich finde ja, also ich muss ja gestehen, dass ich dieses Social-Media-Game in Münster mittlerweile so ein bisschen langweilig finde, weil halt jeder das Gleiche macht. So. Das ist halt auch gerade Münster-Fotos und
noch
so.
Noch ein.
Sowas halt.
Münster for Life immer taggen.
Ne, das ist, ja, also ne, dafür kann ich übrigens nichts. So dieses MSVL habe ich mir sogar noch nicht mal ausgedacht, diese Abkürzung. Aber ja, nee, dass halt jeder jetzt mit Münsterfotos irgendwie arbeitet. Also selbst dann irgendwelche, ich weiß nicht, ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber es gibt hunderte Münsterseiten mittlerweile. Und man gefühlt, ich kenne natürlich auch alles, weil ich mir alles angucke, aber irgendwann sättigt der Markt sich so ein bisschen. Ja. So. Deswegen mache ich zum Beispiel auch jetzt im Moment ein bisschen weniger im Moment, weil ich halt denke so, lieber weniger und gut, als jetzt irgendwie jeden Tag irgendwas rauszuballern. So.
Ja, aber so in den letzten 10 Jahren jetzt mal so die Retrospektive, was hat Corona jetzt auch mit dir oder dem Label gemacht? Inwiefern hast du das gemerkt? Wie einschneidend ist dieses Thema für dich?
Ich sag mal so, wirtschaftlich war es schon sehr einschneidend, aber jetzt nicht auf Münster for Life bezogen, sondern auf die Videoproduktion. weil halt natürlich alle Events weggefallen sind, auch alle Firmenvideos weggefallen, weil alle erstmal im Homeoffice waren. Also ich glaube, wir haben, glaube ich, 3 Monate lang gar kein Video im Auftrag produziert, so. Was natürlich im Frühjahr sonst so die Hochphase ist, wo du im Frühjahr, Sommer deine vielen Videos machst und dein Geld quasi fürs Jahr einholst, so. Für mich persönlich war es eine coole Zeit. Wie gesagt, das darf man halt nicht so laut sagen, so, weil ich diese Entspanntheit und diese Entschleunigung voll genossen habe. Ich bin eh ein Typ, der größtenteils Homeoffice macht, und ich hatte plötzlich zum ersten Mal, da hat man oft schlechtes Gewissen, wenn man Homeoffice macht. Also ich mache das schon seit 6 Jahren jetzt, das war jetzt nichts Neues für mich. Aber dann sitzt man halt oft ab und zu Hause so und denkt so, Mann, ey, also ab und zu fehlt einem erstens die Kollegen manchmal, aber man auch denkt so, man arbeitet zwar, aber man ist zu Hause, die anderen sind in Büros und kloppen ihre 8 Stunden und ich sitze halt hier zu Hause irgendwie relativ gechillt und arbeite hier halt so. Und dann habe ich zum ersten Mal, habe ich mich gut gefühlt dabei, von zu Hause zu arbeiten, weil alle zu Hause gearbeitet haben. Für, also wirtschaftlich war es halt für den Videobereich bis heute schon ein enormer Einbruch, weil auch weiterhin keine Events stattfinden. Die Firmen kommen langsam wieder aus der Pötte, weil sie jetzt wieder was machen müssen. Für Münster for Life, das hört sich immer so blöd an, so immer wenn was Schlimmes passiert, profitiert Münster for Life davon. Und das hat aber, glaube ich, also Kai Heddergott ist da sehr gut drin, das von außen zu beurteilen, weil ich würde selber so über mich selber nie reden, aber er sagt halt irgendwie, dass ich irgendwie dann in solchen Situationen immer die richtigen Worte finde, die Münsteraner zu vereinen. Sei es damals halt irgendwie bei dem Unwetter, das ist vielleicht noch gar nicht so das krasse Beispiel, aber sei es die Kiepenkerl-Geschichte zum Beispiel auch, wo halt wir natürlich nicht diesen klassischen Journalismus machen, ey, da ist das und das passiert, sondern einfach auch dann, ich wusste relativ schnell, was passiert ist, weil ich im Preußenstadion war und dann neben mir ein Polizist stand, Polizeifunk etc. Und dann kannst du natürlich nicht in dem Moment raushauen, ey, ist das und das passiert, sondern dann haust du halt einen Tweet raus und sagst, ey, wartet ab, was passiert, so, bleibt zu Hause, bleibt ruhig, haltet zusammen und sowas halt. Und das war jetzt auch in der Corona-Zeit so. Ich habe dann eigentlich so ab diesem 15. oder 14. März, wo es dann eigentlich so richtig losging in Münster mit dem Lockdown auch, oder Lockdown darf man eigentlich gar nicht sagen, weiß nicht, wie man es richtig nennt, dass diverse Geschäfte geschlossen waren, wir hatten ja keinen richtigen Lockdown. Habe ich dann eigentlich so einen Corona-Info-Kanal aus Münster for Life gemacht, so, weil ich auch gedacht habe, was mache ich jetzt so? Großartig Content produzieren können wir nicht. Okay, versuch die Leute halt irgendwie bei Laune zu halten, so ermutige sie, dass sie halt weiter aufpassen und teile die Zahlen. Mit der Bezirksregierung stand ich da immer relativ eng in Connections, auch mit der Stadt Münster selber. Und habe halt irgendwie versucht, den Leuten was Positives in dieser Zeit zu vermitteln. Und dieser Lokalpatriotismus ist ja durch diese ganzen Corona-Geschichten eher noch gestärkt worden. Kauf lokal, unterstützt die lokale Gastronomie,
ja.
Kauf jetzt Gutscheine, mach das, spende für deine Lieblingskneipe. Boah, dieses Bier macht echt Aufstöße.
Gehen wir weiter.
Und da hat Münster for Life an sich in Anführungsstrichen schon von profitiert, weil wir es halt irgendwie geschafft haben, den Leuten in dieser Zeit, die waren ja auch alle zu Hause, über Instagram irgendwie trotz dieser Scheißzeit irgendwie ein positives Gefühl zu vermitteln. So. Und ich habe ja echt, also bestimmt 3 Wochen lang irgendwie nur halt eben so Corona-Themen behandelt. Plus wir haben irgendwann mit den Ultras zusammen, liebe Grüße auch an die Jungs an dieser Stelle, diese Spendenaktion gemacht für die Senioren. Und das hat mich halt 2 Wochen komplett über Wasser gehalten. Da habe ich zwar keinen Cent dran verdient, aber wir haben halt fast 20.000 Euro für Senioren gesammelt mit den verschiedenen Aktionen. Nur durch die T-Shirts allein jetzt fast 12.000 schon. Und das war einfach eine geile Aktion. Hat uns komplett überrannt so, weil wir halt alles manuell noch machen und per Hand.
Ich habe die Bilder gesehen, wie ihr den ganzen Haufen zu DRL noch gekarrt habt.
Weil DRL uns da im Stich gelassen hat. Und ich mache das halt auch, also das habe ich nicht alles alleine gemacht, aber den Online-Shop mache ich sonst auch eben halt auch komplett alleine. Das heißt wirklich von der Kundenbetreuung bis Pakete packen, ja. bis Retour, Pakete wegbringen, mache ich alles immer noch selber. Das hat mich dann schon gut beschäftigt und war halt dann einfach geil, weil man weiß, okay, man hat jetzt Zeit, komm, wir tun was für die Senioren. So. Ob es jetzt wirtschaftlich, wie gesagt, ist das Jahr verhagelt oder nicht, sehen wir dann halt am Ende des Jahres erst so wirklich. Ne? Was dann auch das Land mit ihrer blöden Soforthilfe macht und sowas alles.
Ja, das wird man halt sehen. Ne? Also,
aber ich sag auch immer noch so, ey, wir erstens, wir leben in Münster.
Ja.
Erstens, wir leben in Deutschland. So, dafür muss man nicht stolz drauf sein, aber kann man dankbar für sein, dass wir so in so einem wirtschaftlich starken Land leben. Und dann leben wir noch in Münster, wo es uns dann nochmal einen Tick besser geht als anderen Städten in Deutschland. Und wo ich sag so, ey, wir hatten weiterhin alle unser Dach über den Kopf, wir hatten zu essen und also das, deswegen verstehe ich auch gerade diese ganzen Maskengegner und sowas alles nicht. Und wo ich sage, ey, weltweit verglichen sind wir immer noch am allerbesten weggekommen hier, so, weißt du? Und
ja, echt. Und dann wird demonstriert deswegen, weil die Leute im Lebensmittelmarkt irgendwie eine Maske tragen müssen.
Genau.
Und das ist, ja, das ist schon sehr, sehr surreal auf jeden Fall.
So.
Aber das bleibt jedem selbst überlassen, wie er darüber denkt, ne? Also, das muss man ja dann leider auch akzeptieren. Von dem her. Ja, aber so haben wir es oder habe ich es auch empfunden, dass Münster for Life da auf jeden Fall die richtige Kommunikation irgendwie angeschlagen hat während dieser Corona-Zeit. Und ja, das glaube ich auch. Also dieser Lokalpatriotismus, den Münster eh schon hat, also auch finde ich, der schon stark ausgeprägt ist, der hat sich dadurch auch nochmal manifestiert. Finde ich.
Ja, immer wieder. Also sei es halt damals auch, jetzt gar nicht nur auf uns bezogen, aber auch diese diese Regensache damals vor 6 Jahren oder auch die Kiepenkerl-Geschichte und auch die Anti, ich will diese Partei jetzt nicht aussprechen, weil wir eigentlich nie Anti sind, wir sind immer für was. Also damals die Demonstration für ein buntes Münster und solche Geschichten, wo 10.000 Leute auf der Straße waren. Da spiegelt sich das halt auch, sag ich mal, im realen Leben halt immer wieder so. Ja, und diese Facebook-Gruppen damals zur Regenzeit waren natürlich grandios irgendwie. Auch jetzt zur Corona-Zeit gab es ja diverse. Und das finde ich dann schon immer ganz geil in Münster, diese Hilfsbereitschaft untereinander. Die vielleicht im Alltag nicht immer da ist so. Das ist, weil Münster ist schon eine Snobby-Stadt und nach außen hin, weil machen wir uns nichts vor, 3/4 der Stadt sind trotzdem nicht Snobby.
Ja.
Aber
aber trotzdem hartes Jahr, ne? Was sagst du zum Abstieg der Preußen? Wie war da so dein? Hast du frühzeitig schon resigniert? Die sind ja leider mit offenem Auge ins Messer gelaufen.
Ich sag mal so, die Corona-Zeit hat das natürlich so ein bisschen erträglicher gemacht, dass man halt nicht dabei war immer. Und vom Fernseher konnte man halt relativ schnell dann halt irgendwie eben wieder ausmachen und dann kam die Tochter und wollte spielen und dann war es irgendwie mehr vergessen, als wenn man im Stadion da noch ist und noch mehr trauert. Schade natürlich, weil halt viele attraktive Spiele erstmal vorbeigehen. Ich hatte halt eher Angst um meine Kumpels halt, also wie Wessi zum Beispiel halt irgendwie wegen seinem Job und sowas alles. Auf der anderen Seite denke ich auch so, ey, ist auch manchmal gut für so einen Neuanfang, so eine Neujustierung so. Das ist halt, ist auch vielleicht ganz gut, dass manche Köpfe mal weg sind und neue kommen so.
Ja, absolut, ey.
Also ich bin da halt so, weiß ich nicht, auf der anderen Seite, ich bin halt auch kein Fan von dieser ganzen DFB- und DFL-Geschichte und sowas halt, wo ich jetzt auch denke so, auch wieder ganz geil in der Regionalliga, dann darf man mit dem Handy auch wieder Bewegtbild vom Spielfeld filmen und sowas halt, es wird halt alles wieder ein bisschen unbürokratischer, so, weißt du, und nicht in diesem ganzen komischen Fußball-Business-Konstrukt so. Natürlich wollen wir wieder hoch, brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, also wer auf jeden Fall mal was über Preußen hören möchte, der kann auch gerne nochmal in unseren Marcel Westkamp-Podcast reinhören.
So. Das ist sozusagen jetzt die Einblendung bei YouTube, wo sie dann noch oben links oder oben rechts zeigen.
Nee, weil wir jetzt vielleicht, es gibt ja immer mal wieder Leute, die vielleicht diesen Podcast reinhören. Die
so, obwohl dabei Wessi, ihr glaube ich, noch relativ sprechen. Viel über Corona gesprochen habt und sowas halt, glaube ich.
Nee, gar nicht so. Das war
Zweite.
Das war zu der Zeit, ja genau, das war dann dieses At Home. Aber das normale, also unser Flagship-Format. Okay. Da war das gerade nicht lange her mit diesem Rassismusvorfall.
Ach so, okay. Ich war vorgestern noch bei Wessi, der meinte auch, ey, was in 2020 bei Preußen alles passiert ist.
Ja.
Er meinte, das hast du sonst in 10 Jahren Vereinsgeschichte halt nicht so. Aber wie gesagt, mit dem Abstieg, ey, nimmt man halt sportlich hin so. Ich glaube, das ist auch dann so eine westfälische Art. So ist halt so. Wir haben alle kurz getrauert so. Ich habe das letzte Spiel auch mit meinen Kindern zusammen geguckt. Die wissen auf jeden Fall auch, wie man flucht jetzt, wenn man Fußball guckt. Wir haben auch ordentlich mitgeflucht. Aber ist halt so jetzt, ey, wieder von vorne. Ein Kumpel von mir aus Berlin hat das mal ganz geil gesagt, so, Münster ist halt auch gar nicht Bundesliga. So, das ist, er meinte, ich find's voll geil, wie enthusiastisch ihr mit euren Vereinen seid, auch die WWU Baskets irgendwie zweite Bundesliga Pro B. Ne, halt eben auch nicht Pro A oder weiß ich was, oder okay, Volleyball ist Bundesliga, aber ihr seid voll fanatisch mit euren Vereinen, obwohl ihr gar nicht da oben unbedingt spielt. Und das finde ich irgendwie, Münster muss nicht Bundesliga sein. Münster reicht auch zweite Liga oder dritte Liga oder auch Regionalliga so. Hauptsache, sie sind dabei so.
Ja, aber gut, das ist jetzt hier kein Preußen-Podcast, aber da haben wir ja mit Herrn Westkamp ja drüber gesprochen und wir uns ja als zugezogen jetzt auch so ein bisschen gewundert, obwohl Münster so eine, ja, also die Bewohner so eine Verbindung zur Stadt haben und diesen Lokalpatriotismus so leben, fehlt's aber irgendwie in diesem Verein, ne? Also ich meine, sieht man schon in dieser Bruchbude von Stadion, ja, ist cool, so, ich bin auch
noch... Ist die Stadt dran schuld, nicht der Verein?
Nein, natürlich, ja sicher.
Muss man auch nochmal öffentlich alle Bürgermeister der letzten 20, 30 Jahre daran erinnern, dass ihr daran schuld seid, Frau Herr Twennhöfen, Herr Thüns und auch Herr Lewe.
Ja, nee, natürlich, ne, aber genau das meine ich ja eben, dass irgendwie da nicht mal so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, dass das immer irgendwie ja, so ein bisschen, das wirkt immer so wie das ungeliebte Kind.
Preußen ist so eine Hassliebe, das ja, liegt aber halt auch, an vielen Erfolgsfans, die dann halt gerne nach ich versuche jetzt, das eine wird die Turnhalle genannt und das andere Lüdenscheid Nord oder ja, Süd, keine Ahnung so. Dass die da alle hintingeln und weiß ja, genau, ich was. Ich komme noch aus der Zeit, da haben wir noch gegen die erste Mannschaft von Schalke gespielt, so, weißt du, so damals mit der ersten Mannschaft von Preußen, so. Das ist halt so dieses, der Münsteraner ist erfolgsverwöhnt. Also jetzt nicht vom Sport her, aber in Münster glänzt alles, in Münster ist alles genau, schön. Und genau, da passt einfach so sag ich mal, Malocher-Club, wie es Preußen am Ende des Tages dann doch auch irgendwie ist, da manchmal halt eben auch nicht ins Bild, so. Und wir hatten halt eben halt auch immer Politiker da oben an der Spitze, die halt das halt nicht so geil fanden und diese Distanz zwischen, sag ich mal, Prinzipalmarkt und Preußen halt immer größer ja, wurde, so. Was halt verrückt ist eigentlich so. Weil eigentlich können wir richtig stolz auf diesen Verein sein.
Simon, jetzt glänzt doch mal mit deinem 2020 angelesenen Fußballfachwissen. Was sagst du dazu?
Ich will das eigentlich immer unterbinden, diese komische Fußballdiskussion. Ja, was mich viel brennender interessiert. Du sagtest eben, Münster for Life ist meistens eher ein und kein Oder, beziehungsweise kein Nein.
Nein, es ist ein Dafür und nicht Dagegen.
Okay, ein Dafür, ich nenne es mal und wir sagen jetzt mal Oder, dann nehme ich jetzt Zeit für 10 Oder-Fragen.
Boah, Simon, ey.
Wow, stark, ey, ich könnte auch Fernsehmoderator werden. Der Kai Klöppel, ey. Ist der nicht Moderator?
Ja, nee, ne? Der Simon hat eine steile Lernkurve, das ist gut.
Okay. Mike, bist du bereit?
Ja.
Oder soll ich lieber sagen, warte, ich habe ja noch eine Notiz. Pure Beat, Mike.
Oh, das auch noch, ist ne? Auch ganz, Pure Beats ist auch noch so ein Konstrukt.
Ja, ist alt. Reden wir ein andermal drüber. Los geht's.
Mich wundert, dass Sie noch gar nicht gefragt haben, warum Mike oder warum Michael.
Das nehmen wir so hin. Nie wieder Sucuk oder nie wieder Köfte?
Nie wieder Sucuk.
Die obere oder die untere Brötchenhälfte?
Die obere.
Loft oder Altbau?
Altbau.
Soziale Medien. Lust oder Last?
Lust.
Beanie oder Snapback?
Snapback.
Knütteln oder Falten?
Was?
Auf dem Klo. Ach die so, einen falten das Toilettenpapier, die anderen knüdeln.
Falten.
Cool Savage oder Echo Fresh?
Savage auf jeden Fall, aber ich mag auch Echo wieder mittlerweile.
Lampenfieber oder Rampensau?
Schüchtern.
Lieber Mandalas ausmalen oder malen nach Zahlen?
Boah, finde ich beides geil.
Münster for Life oder umziehen for Love?
For Life, Münster for Life natürlich.
Sehr gut.
Also man muss mich hier raustragen, so. Also ich werde Münster nicht mehr verlassen. Macht für mich jetzt keinen Sinn mehr.
Jetzt ist der Ofen aus.
Nein, aber mit Münster for Life ist es halt irgendwie so, das ist halt, wenn ich da jetzt nicht was falsch mache, kann das noch irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen länger gehen und ich wüsste jetzt nicht wirklich, also allein wegen Liebe, ja, da habe ich schon ein, zwei Erfahrungen im Leben gemacht jetzt, wo ich sage so, nee, das ist, nee.
Okay, und jetzt die Frage, die uns unter den Nägeln brennt. Warum eigentlich Mike und nicht Michael?
ja, ich heiße eigentlich Michael.
Okay.
Das ist mein bürgerlicher Name. So haben mich meine Eltern halt immer genannt. Auch meine Freunde haben damals in der Schulzeit alle immer Michi genannt.
Oh.
Und die das ist dann halt auch, das wurde dann halt eben auch mein Standardspitzname. Und dann bin ich nach Berlin gekommen. Da war ich dann am Anfang auch noch eben Michi. Und dann gab es einen legendären Abend bei Savage damals in seinem ehemaligen Loft. Und da saß dann ein Sänger namens Julian, J-Love, weiß nicht, ob ihr den kennt. Und ein Rapper namens, jetzt wird es viel spannender, Thomas Hofmann vom Rödel im Hardrein-Projekt.
Ach du Heiliger, ja.
Genau, und oh Mann, ja. Dank Thomas Hofmann vom Rödel im Hardrein-Projekt heiße ich jetzt Mike. Weil die Jungs saßen da halt auf erweiternden Substanzen. Und haben halt gesagt so, ey, du kannst nicht mit Optik Records Michi ans Telefon gehen. die gleiche Reaktion, die du gerade gehabt hast bei Michi, oh, so süß. Ja. Das geht nicht so. Wir waren kein Gangster-Rap-Label, aber das muss halt härter sein. Und die Jungs, wie gesagt, waren halt in anderen Sphären unterwegs und haben halt die verrücktesten Namen durch die Weltgeschichte geschmissen. Und man muss dazu stehen, dass ich halt sehr, sehr, sehr nüchterner Mensch bin, der halt eigentlich immer bei klarem Kopf ist. Und mir ist total unangenehm war, dass die halt beide ihre Filme da geschoben haben. Und ich weiß gar nicht mehr, was die alles vorgeschlagen haben. Und dann kam irgendwann einfach nur noch Mike dazwischen. Und ich wollte das einfach nur noch alles beenden, weil mir das echt peinlich war. Weil ich halt damals auch eigentlich ein Rödelheim 3P-Fan war. Und hab dann gesagt, so, boah, Thomas, jetzt halt einfach deine Klappe. Ich nenne mich jetzt Mike und fertig. Und ab da an war ich dann halt der Optik-Mike sozusagen halt. Und es ist halt wirklich, das ist auch, es gibt zwei, drei Sauerschlieder, da wird es auch erwähnt. Du willst Business mit Optik machen, geh und rede mit Mike und sei solche Geschichten. Geil. Das wurde dann auch in ein, zwei Texten verewigt halt so. Und für mich ist es halt ganz witzig halt, weil alle meine Freunde von früher aus dieser Schulzeit und so nennen mich bis heute Michi. Alle Leute, die mich in Berlin kennengelernt haben, nennen mich Mike. Meine Familie nennt mich Michael. Und die Leute, die ich nach Berlin in Münster kennengelernt habe, die nennen mich natürlich auch Mike. Mhm. Und so kann ich halt immer differenzieren, wie mich jemand nennt, woher der mich kennt, wie lange der mich kennt.
Okay. Das das kann ich nachvollziehen.
Das ist, aber es gibt jetzt auch Leute, die wieder sagen, also so zum Beispiel, meine Freundin nennt mich halt nicht Mike. Die hat mich zwar danach kennengelernt, aber die hat mich dann halt Michael genannt, weil sie meint, das ist dein richtiger Name. Ihre Kinder nennen mich Michi.
Okay. Was ist dir am liebsten?
Es ist wirklich, also ich bin an alle drei Namen gewöhnt, das ist voll verrückt. Also von meiner Familie bin ich dieses Michael gewohnt, auch von meinen Kindern, von meinen alten Freunden dieses Michi. Also ich reagiere auf alles eigentlich. Ich habe auch mit keinem ein Problem so. Das ist, das Mike ist halt so ein bisschen das Business, das Michi das ganz Private. Ja.
Hast du noch eine Frage, Daniel?
Ja,
so eine Standardfrage? Oder?
Nee, Standard? Ja, nee, ich habe tatsächlich noch, also mich würde trotzdem mal interessieren, wie so ein, du sagtest ja schon, es gibt es eigentlich nicht so einen, in Anführungszeichen, geregelten Tagesablauf im Hinblick auf den Job jetzt, aber wie du arbeitest, also welche Tools zum Beispiel nutzt du? So, also, ne, wenn man jetzt mal so dieses Digitale noch nimmt, so was bedeutet dir das? Also wie ziehst du die Fäden? Weil das ist ja schon viel Kommunikationsaufwand. Du sagst ja eigentlich auch, ich meine, wir hören ja nun auch aktiv zu, dass du sagst, dass das ja noch ein bisschen amateurhaft ist, aber ich gehe ja schon davon aus, dass du so deine ganze Planung und irgendwie deine Kontakte und sowas irgendwie ja alles pflegst. Also inwiefern spielt so dieses Thema Digitalisierung bei dir irgendwie in deinem Job halt auch eine Rolle?
Also ich muss vielleicht noch sagen, dass es bewusst amateurhaft ist.
Ja, ja.
Also nee, das ist ja, halt, also das ist einfach so. Ja. Ich weiß noch damals, als ich den Online-Shop eröffnet habe, ja, jetzt musst du aber ein Konzept irgendwie schreiben. Ich sowieso, ja, weil jetzt bietest du ja was Kommerzielles an. Jetzt müssen die Leute auch wissen, was du machst. Und ich habe immer gesagt, so, nee, es muss keiner wissen, was ich mache. Weil Münster for Life kann für jeden alles sein, so. Für den einen waren es die Timelapse-Videos von Jonas, für den anderen waren es die Ultra-Videos von mir, für den anderen sind es die Fotos, für den anderen sind es das. Es gibt wirklich gar keinen Alltag bei mir. Also es kann halt auch sein, dass ich aufstehe und erstmal eine Stunde lang irgendwas mache. Es kann auch sein, dass ich mich sofort an den Rechner setze. Am Ende des Tages dreht sich eigentlich alles um mein Handy. Das ist halt, weil wie gesagt, Videos machen die Jungs mittlerweile größtenteils, weil sie alle 10.000 Mal besser sind als ich. Fotos machen auch die Jungs 10.000 Mal besser als ich. Und ich koordiniere das meiste eigentlich halt nur noch. Und alles, was jetzt, ich meine, Facebook ist bei mir jetzt auch relativ tot. Da habe ich nicht mehr so viel Spaß dran. Das meiste geht eigentlich über Instagram und WhatsApp halt auch eben so. Und eigentlich ist alles irgendwie in meinem Handy, in der Dropbox. Also Dropbox ist für mich halt ein extrem wichtiges Tool so, weil da halt alles ist, was ich brauche, sei es die Angebote, Grafiken etc. Ja, also ich sag mal so, 80% meiner Arbeit funktioniert mit dem Handy so.
Aber managst du die ganzen Kontakte wirklich dann einfach über Anrufe, Nachrichten oder hast du dir eine richtige Kundendatenbank aufgebaut?
Nö.
Okay. Na ja, gut. Ja, muss ja auch nicht sein.
Ich sag immer, das ist halt das heutige,
ja,
heutige
und,
Schweizer aber, Taschenmesser.
Aber halt ja, auch, genau. auch gar nicht unbedingt jetzt auf dem Handy gespeichert, weil wir haben ja heutzutage, du brauchst ja gar keine Visitenkarten mehr oder weiß ich was. Du hast entweder den Typen bei Insta, bei Xing, bei LinkedIn, bei Facebook oder weiß ich wo. Und ich muss gestehen, ich habe Xing zum Beispiel seit, also das ist jetzt nicht so krass wichtig mehr, aber seit, glaube ich, 15 Jahren gepflegt, weil ich gesagt habe, ey, Visitenkarten sind veraltet, Nummern stimmen nicht mehr, E-Mail-Adressen stimmen nicht mehr. Soziale Profile bleiben halt, egal ob du deinen Job wechselst halt so. Und klar, mittlerweile findest du ein paar Leute auch nicht mehr bei Facebook, weil sie sich abgemeldet haben, aber dann findest du sie dann doch irgendwie bei Xing oder weiß ich was irgendwie. Und Ja, ich finde es irgendwie ganz spannend, dass das Leben so sich so organisch entwickeln zu lassen. So. Also es gibt bis heute auch kein Konzept und bei manchen Sachen würdest du auch echt denken, so Mann, organisiert euch doch da mal ein bisschen mehr. Aber wenn es dann halt nicht klappt, dann klappt es halt eben nicht. Ich hätte gern ein Buch rausgebracht zum 10 Jahre Münster for Life. Haben wir jetzt 1,5 Jahre drüber nachgedacht, ist halt zu spät jetzt. Klappt halt nicht.
Und 20 auch, Jahre
ist,
dann.
Ist auch egal, dann kommt es halt eben nicht so. Und ja. Ne, ich lasse auch, also wo ich auch denke, Münster for Life hat auch keinen Druck. Kinderklamotten habe ich 3 Jahre lang gar nicht gemacht so. Und jetzt habe ich mal ein paar versucht, so könnte ich auch sofort nachlegen oder ja. Das machen oder das machen. Ich finde, ich habe keine Eile, weil wenn ich es jetzt nicht mache, reicht es auch in 2 Jahren so ungefähr.
Ja, das ist eine gesunde Einstellung. Ja.
Also ja. Das Ding ist halt, mir ist meine Freiheit so voll wichtig. Und jetzt gar nicht die Freiheit so, ich will möglichst viel chillen, sondern einfach dieses, mir keinen Zwang zu machen. Ich habe damals, wir haben ja auch damals noch mehr Homepage gemacht mit mehr Berichten und so, wo ich von Anfang an gesagt habe, boah, wir machen uns keinen Redaktionsplan, weil dann haben wir den Druck, boah, es ist Dienstag, wir müssen wieder einen neuen Artikel haben. Wenn kein cooler Content da ist, dann bringt das, dann hast du den Druck, boah, ich muss was machen, aber es ist nichts da. Ja. Deswegen kann es auch mal vorkommen, dass ich bei Münster for Life, obwohl ich theoretisch Content ohne Ende hätte, auch mal manchmal eine Woche lang nichts poste, weil entweder ich nicht denke, dass das passende Wetter gerade ist oder ich mich gerade nicht, keinen Bock habe, irgendwie alles zu kontrollieren im Nachhinein wieder. Und ich glaube, diese Unregelmäßigkeit macht es halt auch eben manchmal aus, dass man halt dieses Vorhersehbare so. Ja. Und ich weiß halt wirklich manchmal nicht, was nächste Woche ist oder auch übermorgen ist oder so.
Nicht, dass ich muss, sondern ich möchte.
Ja, also ich sag, wie gesagt, diese Freiheit, entscheiden zu können, was ich mache oder nicht mache, das ist irgendwie so der größte Erfolg an allem irgendwie. Und es muss halt Spaß machen, das ist mir wirklich das Wichtigste so. Wir haben schon Aufträge für Geld abgesagt, also gerade auch zum Beispiel jetzt so Influencer-mäßig, hey, könnt ihr das posten, wir geben euch das und das? Nee. Weil was habe ich davon, wenn du mir jetzt, keine Ahnung, 300 Euro in die Hand gibst irgendwie und alle Leute beschweren sich über den Post so.
Ja.
Deswegen, findet auch bei uns fast keinerlei Werbung statt. Und wenn, passt sie halt irgendwie da rein, weil es halt irgendwie Münsteraner Themen sind halt irgendwie.
Ja, finde ich gut.
Ja, absolut. Also deswegen sind wir auch auf jeden Fall sehr dankbar, dass du.
Du passt hier rein.
Du hättest ja eben, wie du halt auch bist, ne? So habe ich dich ja dann auch in der Kürze, die wir uns mal kennengelernt haben, auch irgendwie wahrgenommen, dass du dann halt auch einfach schon sagst, wenn du keinen Bock drauf hast, dann sagst du halt nö. Ne? Dann passt das halt nicht. Ja. Und deswegen sind wir
sehr dankbar. Ist natürlich nicht immer einfach. Ich habe natürlich auch gehört, es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis ich hier eingeladen wurde, weil ja auch gedacht wurde, dass ich auf sowas keinen Bock habe oder so verschlossen bin oder weiß
bitte,
ich
was. Wer hat das denn gesagt?
Naja,
hast du gehört zwischen den Zeilen? Hast du das gehört?
Das habe ich wieder.
Man munkelt das?
Das habe ich sogar in der Zeile gehört. Noch nicht mal dazwischen. aber das ist. Ihr werdet nicht gecuttet. ist auch nichts Schlimmes jetzt gewesen. Nein, aber was war jetzt die Frage?
Nö, du hast einfach losgeplappert. Ich habe keine Frage gestellt.
Okay.
Ich habe noch eine Frage. Ja. Soll ich? Was? Die letzte?
Warum? Die letzte schon.
Nein, aber jetzt muss er das noch weiter ausführen. Jetzt lass ihn, wird nicht gecuttet. Deswegen, jetzt kann er jetzt erstmal ein bisschen überlegen, wo er stehen geblieben ist. Nein, weil wir doch gesagt haben, dass du dir das ja aussuchst, worauf du Bock hast. So. Und du ja. Dann ja meintest, was du ja gerade gesagt hast, dass du ja erstmal irgendwie gedacht hast, dass wir.
Dass ich halt so genau.
Also, ne, so diese Straighte, dass du dann halt einfach sagst, nee, hab ich keinen Bock drauf, meine ich.
Ja, ich meine, viele verstehen halt nicht diese Zurückhaltung manchmal, dass ich halt eben eigentlich nicht gerne mit dem Gesicht irgendwie zu sehen bin. Ja. Und dass ich auch zum Beispiel nicht so gerne darüber rede, weil ich halt immer sage, Münster for Life steht für Münster for Life. Also das steht für die Stadt und das steht nicht für mich oder das steht nicht für irgendeinen der anderen Jungs, die dahinter stehen, die natürlich gerne alle ihren Credit kriegen. Aber es ist eigentlich scheißegal, wer es macht. Hauptsache, es macht jemand. So, und die Person dahinter ist halt nicht wichtig. Und das finde ich halt bei manchen Projekten, wenn man denkt, boah, da muss die Person sich jetzt so in den Vordergrund drängen. Das ist doch gerade so ein cooles Projekt. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber gesagt, dadurch, dass die Person immer so omnipräsent ist, wird das ganze Projekt irgendwie so. Und wie gesagt, mir wäre es am liebsten, wenn mich halt keiner kennen würde. So. Wird dann vielleicht auch nicht funktionieren, weil dann würden halt auch das Netzwerk nicht funktionieren oder weiß ich was. Aber mir, die Person, ich, ist quasi unwichtig bei Münster for Life.
Ja, aber das ist ja so, wie wir dich ja auch ganz am Anfang, um jetzt den Kreis ja auch zu schließen, also das ist ja eigentlich auch der Vorteil, den du hast. Du sagst ja, diese Münster wird gemacht, wenn man das jetzt mal irgendwie nochmal zusammenfasst, so von 300-400 Leuten, so in dem Netzwerk musst du dich halt irgendwie auch aufhalten, die kennen dich halt alle. Aber eigentlich dadurch, dass Münster auch jedes halbe Jahr quasi eine neue Chance hat und du ja dann auch in Anführungsstrichen neues Publikum hast, durch diese Studenten, die sich immer wieder erneuern, die kenne ich jetzt ja nicht unbedingt. Ne?
Nein.
Also das ist ja Fakt. Und das ist ja eigentlich auch ganz schön. Und Ja, also von dem her machst du es ja eigentlich auch genau richtig. Und das finde ich persönlich aus meiner Warte gesprochen auch sehr sympathisch, dass du halt sagst, so ja, diese Kanäle, die ich habe, die sind jetzt halt nicht dafür da, dass wir uns darstellen, sondern dass der Content für sich steht. Also
und ich finde ja auch, dass wir selber jetzt gar nicht so krass was Besonderes machen. Also das ist ja voll, viele finden das ja, boah, voll geil, was ihr macht und boah, und das, wo ich denke so, wir machen ja kein Hexenwerk. Ne? Das ist halt, also klar, man muss sagen, die Timelapse-Videos von Jonas, die sind einzigartig, die kann auch nicht jeder, aber wo ich ja, wie am Anfang, wo ich gesagt habe, dass ich eigentlich selber gar nichts kann, wo ich auch sage, so meine Arbeit finde ich jetzt nicht großartig besonders.
Ja, aber so, die Einstellung, die dahinter steht.
Ich glaube vielleicht, also dass das Netzwerken oder das vielleicht am richtigen Moment vielleicht mal charmant sein oder vielleicht das Auge auch manchmal haben, mit wem muss ich jetzt connecten oder mit wem muss ich jetzt vielleicht mal reden oder das ist vielleicht das, was ich kann irgendwie so, aber ich, ne, dieses, und ich finde auch manchmal ist diese Zurückhaltung manchmal halt eben auch gut, weil dann entsteht manchmal viel mehr dadurch halt irgendwie, als wenn jetzt irgendwie Leute durch die Stadt laufen, ey, lass uns das machen, lass uns das machen, lass uns das machen. Ne? Also ich finde, es manchmal noch immer schade, dass manchmal ist der Münsteraner noch so ein bisschen behäbig so in seinen Ideen und ein bisschen unmutig manchmal so. Das bewundern ja auch viele manchmal, dass ich das einfach gemacht habe, weil damals wurde mir auch gesagt, wir brauchen einen YouTube-Kanal über Münster. Ich meine, YouTube ist noch gar nicht so alt. Wir brauchen eine Facebook-Seite über Münster, haben meine Eltern auch gesagt, das braucht doch keiner. Und auch Instagram, ich meine, mittlerweile ist Instagram das Maß aller Dinge. Wir haben das vor 8 Jahren gestartet schon so. Da wurde auch gesagt, wer braucht denn jetzt eine Instagram-Seite von Münster? Ja. So, und jetzt lechzen sie alle hinterher, so, weißt du, und boah, kannst du nicht und kannst du nicht und bitte poste das und bitte poste das und, ne?
Ja.
Was halt schwierig auch für mich ist, das zu selektieren, so. Das ist, ich habe irgendwann in der Corona-Zeit auch gedacht, ich poste jetzt gar nichts mehr. Also was sowas angeht, weil halt dann wirklich jeder ankam. So, kannst du posten, dass wir jetzt Lieferservice haben? Kannst du jetzt posten, dass wir das brauchen? Kannst du das, wo ich eben gedacht habe, so, boah, ich mache jetzt gar nichts mehr, weil dann sagt der eine, warum postest du das und postest nicht das und hin und her.
Mhm, genau.
Und viele Leute denken ja auch immer so, ist doch für dich nichts. Dauert doch 10 Sekunden. Ich schicke dir das Foto und du lädst es hoch, so. Ich so, ja, aber dass du mich jetzt anrufst und ich diese Relevanz habe für diesen Anruf, dass ich es posten soll, da steckt halt wirklich 10 Jahre Arbeit hinter. Da sind wir auch wieder jetzt teilweise bei irgendwie Marketing-Kooperationen oder so. Ja, poste das mal mit dem. Ich so, ey, du machst doch Geld damit. Warum soll ich das jetzt einfach so posten? Also ja, dieser Ansatz schon, unabhängig, dass ich jetzt kein Geld eigentlich haben möchte, aber die Leute verstehen halt nicht, dass da was dafür eine wirklich tägliche Arbeit halt auch drunter steckt und halt eben auch unbezahlt sonst eben halt.
Ja, und vor allem für diese Unabhängigkeit. So. Das genau, muss man denen halt einfach auch sagen, ja. Simon.
Was?
Ja, weiß ich nicht. Du bist immer so fragend.
Ja, ich guck dich gerne an. Los? Du siehst halt irgendwie charmant aus und glühend in den Augen.
Ja.
Ja. Könnt am Kaffee liegen.
Naja, ansonsten, wir könnten, glaube ich, jetzt echt noch 3 Stunden über uns davon.
Ja, ich hab, ja, reicht jetzt auch.
Ich hab jetzt ehrlich gesagt, wir haben ja fast eigentlich nur über mich geredet. Das ist
das war erfrischend, oder?
Eigentlich habe ich jetzt auch
keine. Ja, eigentlich mehr eher unangenehm so, aber.
Nein, aber du musst tatsächlich, muss man ja mal sagen, du musst es dann aber auch mal zulassen, so nach 10 Jahren, dass man Leute kommen und dir auch mal auf die Schulter klopfen das und das auch mal würdigen und sagen, ey, ne, das ist cool, du hast eine gute Einstellung. Du versuchst das alles weiterhin so straight und autark wie möglich zu machen und lässt sich da jetzt irgendwie nicht auf irgendwelche Geschäfte ein und das alles so durchzumonetarisieren und das, weiß ich nicht.
Wir haben bis heute keine Mediadaten oder irgendwie sowas halt. Das ist halt, will ich auch nie haben so. Und wie du gerade auch sagst, so, das, also uns bestätigte er da drin, dass wir den Leuten was geben. Ich werde nie vergessen, als wir die Kinofilmpremiere hatten und Leute danach mit Tränen wirklich aus dem Film kamen. Das haben wir auch nicht erwartet halt irgendwie. Aber da standen wirklich Leute mit Tränen vor uns und es hat mich so berührt und ich habe das nochmal wieder gesehen oder das nochmal wieder gesehen und das ist eigentlich so der größte Erfolg, dass man die Leute berührt. Und gar nicht, ob wir jetzt 5000 Likes mehr haben oder weniger oder ob ich jetzt nochmal 100 Euro mehr verdiene oder nicht verdiene. Wie gesagt, also wir könnten das ausschöpfen das und ausmonetarisieren, aber ey, lieber habe ich weniger Geld auf dem Konto und kann irgendwie jeden Tag irgendwie ruhig schlafen. Und ich jedes Mal, wenn ich was posten muss, weil irgendeine Kooperation dahinter steht oder so, fällt mir das halt eher schwer so.
Ja, ich meine, du kennst Eminem, du hast keine Probleme.
Ja, nicht mehr. Alles erreicht.
Aber wir haben uns jetzt auch schon
länger nicht mehr.
9 Jahre nicht mehr gesprochen.
Ja,
aber wenn er mal wieder anruft, dann
vielleicht ruft er zum Jubiläum an.
Aber witzigerweise sind auch die größten Künstler manchmal die am meisten noch wissen. Ich habe, wie gesagt, 50 Cent mal dann nochmal in San Francisco getroffen und dann kam die Dame rein, yo, this is Mike. und bla bla, also wirklich, willst du mich verarschen? Der war doch vor 2 Jahren dabei, als ich mir die Ducati da auf dem Dach geschenkt wurde. Das wusste der halt einfach noch so. All die großen Künstler sind manchmal echt die coolsten sogar.
Ja, aber wir können das auf jeden Fall nachvollziehen, ne? Also ich meine, dieses Podcast-Format und so machen wir ja nun echt auch, weil wir nämlich gerade eben, ne, mit Menschen sprechen möchten, die irgendwie auch was zu sagen haben und wo man auch gerne mal zuhört. Und vor allen Dingen, wo gibt's das heutzutage noch, dass man eben tatsächlich mal 1-2 Stunden mit jemandem da sitzt und ihm wirklich aktiv zuhört und einfach mal ein vernünftiges Gespräch führt und sich irgendwie mit den Menschen auseinandersetzt. Und das ist nämlich auch der Grund, warum wir jeden Morgen aufstehen. Simon.
Und vielleicht auch die abschließende Frage stellen.
Ja.
Wann bist du das letzte Mal eskaliert?
Boah. Hätte ich mich eigentlich darauf vorbereiten müssen. Die kommt jedes Mal, die Frage, ne?
Das ist korrekt.
Bis auf einmal, aber ich glaube, das ist niemandem aufgefallen.
Das Problem ist halt bei mir, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich so gut wie nie eskaliere, so. Selbst in den Situationen, die Eskalationen eigentlich hervorrufen müssten.
Ja, oder was bringt dich halt so? Wo ist so ein Punkt, wo man weiß, ey, wenn man den bei dir drückt, dann wird's
ganz schön unangenehm. Lügen, Unfairness.
Aber gibt's nichts, wenn du irgendwie, ich verstehe das immer nicht. Wir sprechen nur mit ausgeglichenen Menschen. Bin ich der Einzige, der irgendwie, keine Ahnung, letztens stand ich beim Rewe in der Schlange, ja? Und hab, hinter mir, ich hatte 10 Teile auf dem Band, hinter mir stand ein Typ und hatte eine Flasche in der Hand. Habe ich ihm gesagt, na komm, ne, geh mal vor irgendwie. Ich habe ja 5 Teile, du hast 1. Und dann kommt er und dann kommen noch 2 Kumpels von ihm und drängen sich auch einfach mit vor.
Dann bist du eskaliert, oder wie?
Ja, was heißt eskaliert? Aber das sackt.
Das ja, ey, ganz offen ehrlich, da könnte ich jetzt auch 10.000 Punkte sagen.
Ja,
aber,
siehst du, reicht ja einer.
Ja, aber ich genau. Habe für mich auch irgendwie, es bringt halt leider nie was, so wenn man eskaliert. Ich habe es diese Woche neu erlebt, wo ich einfach sage, okay, spiel einfach mit, so das ärgert die Person viel mehr, als wenn du jetzt mit eskalierst irgendwie.
Ja, aber was dich halt aufregt, ich meine, ist klar, ich stehe jetzt auch nicht im Rewe und schreie die alle zusammen, aber ich meine, das ist halt, das fällt ja auf.
Das
und
dann sind halt diese so, typischen Mann, ey, Dinger, dass man sich nicht an Absprachen hält oder wie gesagt, Lügen, Unfairness, so, das ist halt so richtige Eskalations, vielleicht, ja, 1-2 Mal im Jahr trinke ich einen über den Durst, so, dann wird es vielleicht mal ein bisschen eskaliert, aber selbst in diesen Fällen merke ich dann irgendwann leider immer, was heißt leider, für meinen Zweck ganz gut, wann es genug ist und ich nach Hause gehen muss und sowas halt, weil ich halt, ne, dann gibt's halt auch keine Geschichten am nächsten Tag, so, das finde ich ganz praktisch halt, aber ich bin definitiv nicht ausgeglichen, aber ich versuche es halt immer möglichst zu verbessern, halt einfach eben ruhig zu bleiben, weil es aufregen bringt halt leider in seltensten Fällen was. Am besten immer abhaken und versuchen, was Neues rauszumachen. Wir haben ja heute den 15., ne?
Ja.
Ja.
Möchtest du noch wen grüßen?
Das ist Samstag, ne? Ja. Heute, ne? Heute ist Samstag, ne?
Ja.
Okay, Samstag. Dann, wenn wir gerade nämlich bei Erkan sind, in einer Woche gibt's unser schönes Sucuk-Festival. Da sind wir auch wieder, schließt sich der Kreis, dass du am Anfang hier Pido und Sucuk mitgebracht hast.
Also am 22.
Am 22.8. genau, könnt ihr zu Smells Like kommen, am Theater, da haben wir wieder unser
schönes Sucuk-Fest. Ich weiß, wir beide stehen auf der Gästeliste, das ja. Hat Erkan schon gesagt.
Okay.
Ja. Werbeblock hattest du? Möchtest du noch wen grüßen?
Nach 10 Jahren
war mein Cut zu hart.
Nach 10 Jahren Münster for Life bedanken wir uns auf jeden Fall für diese Zeit. Ich habe es, wie gesagt, genau diese 10 Jahre auch mitbekommen und finde, es hat der Stadt eine neue Facette gegeben. Deswegen Dankeschön. Auf jeden Fall dafür von mir stellvertretend wahrscheinlich für viele Münsteraner vielen Dank dafür.
Danke.
Danke und die letzten Worte in dem Podcast gebühren ja immer unserem Gast. Wir sind an dieser Stelle ruhig und ja, du hast jetzt gerne noch einen kurzen Moment.
Ja, erstmal kurz danke, dass ich hier kommen durfte, dass ihr mich eingeladen habt. Und dann möchte ich mich eigentlich, glaube ich, auch bei allen Leuten einfach bedanken, die uns seit 10 Jahren folgen, teilen, kommentieren, liken, unterstützen und uns Kraft geben, das halt weiterzumachen. Das ist halt auch nicht immer einfach, wenn man halt so viel Content erstellt irgendwie, aber das ist dann immer wieder geil, wenn man halt wirklich die Sachen dann postet und die Kommentare sieht. Auch danke an alle, die uns irgendwie businessmäßig unterstützt haben oder an uns geglaubt haben und eben nicht gesagt haben, was ist das Quatsch, so eine YouTube- oder Facebook-Seite zu gründen. Ja, einfach muss man eigentlich, glaube ich, allen Münsteranern danken, weil Münster wird gemacht durch die Bürger. Münster ist nicht eine Hülle und da kommen Bürger rein. Die Bürger aus Münster machen diese Stadt und deswegen muss man, glaube ich, allen Münsteranern einfach danken, dass sie so besonnen sind, so weltoffen sind, so bunt sind, weil nur dadurch, dass Münster so ist, kann ich oder wir Münster for Life überhaupt so machen. Weil ich nutze ja eigentlich auch nur die Stadt so, wie sie ist. Ich mache die Stadt nicht, sondern ich nutze sie so, wie sie ist. und all diesen tollen Architekten damals, die diese tollen Gebäude gebaut haben und sowas alles. Also einfach, ich danke einfach allen, die irgendwie an Münster beteiligt sind, hier wohnen oder etc.
Ja, danke für die Worte und
Mic drop.
Bye bye.
All I need is one mic.